Straßen mit Persönlichkeit, Roboter, die sich um Menschen kümmern und ganz viel Politisches rund um Deutschland. Und natürlich ernsthaft noch ein Dutzend andere Themen jetzt mit geilen Gästen, nämlich Nils und Sandro bei Bada Binge. Bleibt dran, bitte, es lohnt sich. Es wird richtig geil. Nicht abschalten! Das sind wieder mit Bada Binge. Ich habe jetzt einfach mal die Moderation übernommen. Normalerweise wärst du das, Sandro. Du
hast,
ich schaue auch schon drüber. Du bist der Einzige, der sich ein bisschen vorbereitet hat mit einem Tablet.
Ihr habt das alles im Kopf. So, das ist der Unterschied.
Aber danke, dass du da bist. Ne? Alvin ist wie immer im Hintergrund. Und der Nils ist auch mal wieder da. Das freut mich ganz besonders.
Hi, Leute.
Weil du hast ja auch nicht so viel Zeit, um so viele Serien zu gucken. Deswegen bist du nicht regelmäßig da, aber wenn du da bist, sind das immer interessante Meinungen und interessante Sachen. Du hinkst aber ein bisschen immer hinterher. Du musst immer die Sachen gucken, die wir dir irgendwie aufzwängen.
Ja, also ja, also es gibt so ein paar Sachen, die ich dann auch einfach gucke. Aber oft ist es halt so, wenn du dann sagst, ja, hier und das ist das Thema, dann gucke ich das extra als Vorbereitung für die Sendung, in der ich heute zum zweiten Mal bin.
Aber ist ja nicht so schlecht, du hast erstmal so einen Qualitätsfilter durch unterschiedliche Mitarbeiter und Freunde, die erstmal sagen, was wirklich gut ist, und dann guckst du halt nie Schrott, hoffentlich.
Das ist nämlich. Ja. Durch diese Sendung, wir erziehen dich sozusagen.
Wollen wir mal schauen, ob das für alle Serien gilt, die ihr mir aufgedrängt habt.
Ich habe hier schon häufig wirklich Dinge empfohlen bekommen, wo die ich dann geguckt habe und gemerkt habe, fuck, das ist ja wirklich geil, und es wäre an mir vorbeigegangen. Ja, also da gibt's ganz viel, auch wenn mir gerade jetzt die direkten Namen nicht einfallen.
Naja, aber ich glaube, oder ich denke an sowas wie Mr. Robot, was wir ja beim letzten Mal sehr groß vorgestellt haben. Ich glaube, sehr viele haben das noch gar nicht gekannt. Oh,
das stimmt. Hättet ihr mich nicht so ein bisschen gezwungen, dass wir das jetzt für die Sendung, dass ich mir das reinpumpe, dann hätte ich nie gesehen, wie toll das ist. Also ich hätte es wahrscheinlich irgendwann mal angefangen, weiterzugucken, aber nicht in der Intensität, die wir das hier machen. Heute, wir wollen gar nicht so viel rumreden, weil wir haben so viele Themen heute. Ich bin mir nicht ganz sicher, womit wir anfangen. Hat jemand einen Wunsch? Etwas, was ihm auf der Seele brennt? Ein Thema, was wir als erstes nehmen sollten?
Ich würde sagen, erstmal, dann haben wir das nämlich auch abgehakt, können wir das Gewinnspiel ansprechen. Und zwar hier steht ja nicht umsonst so ein schönes Buch, Stranger Inks. Ein interessanter Titel.
Jetzt mal
und zwar
in die Kamera.
Sind das mehr oder weniger unterschiedliche Zeichnungen von diversen Künstlern zu Serien. Deswegen findet das hier bei Bada Binge statt.
Die sind aber frech.
Und das sind sehr verrückte. Also ich habe da jetzt ein paar Seiten angeschaut.
Tatsächlich lustig. Also ich habe auch schon geguckt, es ist eine interessante Idee. Cartoons, so Pershade-artige Sketche oder irgendwas, gezeichnet zu Serien. Das sieht man ja nicht so häufig.
Gerade bei sowas wie Walking Dead, das ist witzig, weil Walking Dead ja auf eine Comicserie basiert. Und das wiederum verpackt neu in so einem Comicbuch.
Und das wird dann wieder verfilmt, oh Gott. Und dann das dreht sich immer weiter. Das wird aber jedem mal ein bisschen schlechter.
Exakt. Wenn ihr darauf Bock habt, denn das ist wirklich ziemlich interessant, was da alles so gemacht wurde mit diversen Serien, die man mal erkennt, mal weniger erkennt.
Ich mach mal zwei Game of Thrones Cartoons.
Vielleicht sieht man's ja, genau. wenn ihr darauf Bock habt, dann können wir das verlosen, und zwar fünfmal. Und zwar müsst ihr da einfach nur auf einen Link klicken, den ihr hier unten seht in der Bauchbinde. Und dann habt ihr die Chance, eines von diesen Stranger Inks Büchern zu gewinnen.
Also es ist wunderbar, es ist ein gutes Coffee-Table-Buch, um so ein bisschen den Tag Revue passieren zu lassen oder Leute zu beschäftigen, während man noch irgendwie sich anzieht oder schnell die Leiche verbuddelt. So, du hast gerade jemanden ermordet und dann klingelt die Tür. Oh, nimm doch mal gerade hier Stranger irgendwas.
Ich bin gleich wieder da.
Ja, hast du 20 Minuten, kommst zurück, mit Erde und alles. Oh, so, musst du kurz mit dem Hund raus.
Deswegen sollten Massenmörder Paläontologen werden. Als Deckberuf.
Das ist perfekt. Ja. Bist immer schmutzig, hast die ganze
immer der Erde, buddelst immer rum. Ey,
das ist auch eine gute Idee. Also, das ist eine gute Idee für eine Serie. Sowas wie Dexter, nur als Paläontologe, der gleichzeitig auch Mörder ist. Und ist. Ach, was hier alles für Gutes rauskommt.
Vielleicht sollte man sowas einfach mal rausschicken an Netflix und Prime und Co. Weil gefühlt wird ja alles gemacht. Vielleicht haben wir auch eine Chance, mal sowas zu
pitchen. Das ist nämlich wirklich so. Es ist die Goldgräberstimmung für Streaming-Anbieter. Du kannst dich auch gegeneinander ausspielen. Schreibst eine Mail. Hallo? Also Amazon hat schon gesagt, sie sind sehr mit 3-4-Es interessiert an der Geschichte.
Man kann ja auch eine Mail von Amazon fälschen und das einfach
das ist in CC so. Und, an Apple.
Und das Geile ist, wenn sie dich dann entdecken, weil das ja Betrug ist, dann machst du darüber eine Serie.
Ja. Und dann sagst du denen, das war nur Vorbereitung für die Serie, die wir euch jetzt verkaufen, die ist aber doppelt so teuer wie die eigentlich.
Meta-Pitch. Ah, das ist genial. Hört ihr zu, Netflix, Amazon. Das ist hier Gold.
Und in 3 Jahren ist es da und wir regen uns wieder auf, dass wir es nicht selbst gemacht
haben. Bevor wir jetzt kurz in die Themen kommen, weil es mir gerade noch einfiel, wie geil wäre denn, wenn die Plattformen zusammen eine Serie machen würden. Wisst ihr noch, dass es gab ja einmal dieses Fernsehexperiment schon ewig hier, 90er, wo auf dem ARD und ZDF derselbe Film lief, aber aus zwei Perspektiven. Nee, ne? Habt ihr wahrscheinlich
Ich hab davon mal gehört.
War einmal der Fall und war ganz interessant, weil du wirklich, weiß ich nicht, jemand wurde aus dem Auto geworfen und auf dem einen Kanal hast du eben gesehen, wie das Auto weiterfährt, auf dem anderen Kanal hast du gesehen, was mit dem passiert, der rausgeworfen wird. Es war halt echt eine interessante Idee. Und das als Serie mit zwei konkurrierenden Plattformen, die dieselbe Geschichte erzählen.
Das ist gut.
Mhm. Eine Koop-Produktion, die am Ende, genau wie YouTuber, hilft es beiden.
Voll smart, dann musst du tatsächlich
Natürlich,
als,
ja von mir.
Ja, und als Konsument musst du natürlich dann beide Streamingdienste abonnieren. Das ja, heißt,
mindestens
also für den Abonnenten ist es scheiße, aber für die Streamingdienste ist es halt super gut.
Du kannst so ein Kombo-Paket anbieten, ein bisschen günstiger, dafür beide. Also ich sehe da Potenzial. Das kommt noch.
Super gut.
Naja, wir haben aber heute richtig viele Themen. Ja. Deswegen frage ich einfach mal Alvin, ob er uns nicht einen Tipp gibt oder vielleicht schon Trailer abfahren lässt zu dem Thema, was wir jetzt machen sollen, weil es sind echt viele. Bevor er da jetzt den richtigen Trailer raussucht, kann er ja mal was anbieten.
Na los, Alvin, du hast die Macht.
Ted Lasso! Scheiße, gerade das. Fußball, ernsthaft? Fußball ist deine Wahl? Ja, komm, jetzt verlieren wir die Hälfte der Zuschauer.
Stimmt. Nee, ganz im Gegenteil. Ich gucke ja gerade die Quote, die Live-Quote geht auf jeden Fall schnell in die Höhe. Ted Lasso, um dir direkt mal diesen Zahn zu ziehen, ist keine Serie, in der der Fußball eine prominente Rolle einnimmt, sondern der Fußball ist einfach, dient in dem Fall als Plattform, um die Geschichte zu erzählen. Denn Ted Lasso ist ein amerikanischer Football-Coach, kein besonders erfolgreicher. Er hat ein unterklassiges Team zur Meisterschaft geführt. Das ist seine einzige Errungenschaft. Und dann wird er zum Trainer eines mittelguten englischen Premier League-Vereins gemacht. Weil, das kann man, glaube ich, schon verraten, weil es in Folge 1 im Prinzip schon erzählt wird, weil die Besitzerin des Clubs den Verein in den Untergang führen möchte, denn das ist eigentlich das Lieblingskind ihres verhassten Ex-Mannes und sie will sich an ihm rächen, indem sie einen völlig inkompetenten Coach etabliert im Verein. Und Ted Lasso selbst ist ein unglaublich höflicher, freundlicher, liebenswerter Mensch und kommt jetzt also aus Amerika mit nichts als guter Laune im Gepäck in diese Situation. Und wer über englischen Fußball und deren Fanbase Bescheid weiß, der weiß natürlich, dass das nicht so ohne weiteres auf Gegenliebe stößt.
Und das ist so eine geile Prämisse, weil wobei, wir sind ja nicht bei Kinoplus, weil das Ding ist halt, du weißt natürlich, dass der Verein ist halt AFC Richmond, also ein fiktiver Verein, damit die nicht irgendwelche Rechteprobleme bekommen von der FIFA oder so. Du weißt halt, dass das nicht besonders authentisch ist, denn wie gesagt, darum geht's ja auch gar nicht, dass irgendwie das Fußballgeschäft so realistisch wie möglich dargestellt wird, das wird es nicht, sondern es geht halt vor allem um Menschlichkeit letztendlich, weil dieser Typ ist auch viel zu nett, um überhaupt
nicht überleben in dieser Welt.
Genau, in dieser ekelhaften Welt überhaupt klarzukommen. Und das ist eigentlich der interessante Punkt an dieser Serie, denn er kommt irgendwie dann doch klar und er gewinnt das Herz von allen um sich herum, selbst von Arschlöchern. Da gibt's halt, also die Besitzerin ist wirklich nicht besonders sympathisch am Anfang, aber selbst die, ohne zu viel zu verraten, selbst die hat mit ihm irgendwann einen relativ guten Draht. Oder es gibt dann diesen Kapitän, der ein bisschen älter ist und schon eigentlich hätte schon mal längst die Karriere beenden können, so. Das ist irgendwie, weiß nicht, 35 Jahre oder so. Das ist dann langsam auch mal Zeit zu gehen. Aber natürlich hat er seinen Stolz und will nicht gehen, so ähnlich wie, weiß nicht, Totti.
Ich? Nee, nein.
Obwohl alle sagen, es reicht.
So ähnlich wie Totti da die letzten Jahre und so.
Ja, ja.
Dann hast du, der ist nicht besonders nett und hat eigentlich auch gar keinen Bock auf den neuen Trainer. Und noch viel schlimmer ist der Starspieler. Der ist nämlich so ein richtig arrogantes Arschloch, der natürlich denkt, er wäre besser als alle anderen. Und mit ihm anfangs auch nicht klarkommt. Und selbst der bekommt später eine Storyline, wo er versteht, was Ted Lasso für ein gutherziger Mensch ist.
Aber das gefällt mir, glaube ich, wenn ich so zuhöre, diese Wärme, die das scheinbar ausstrahlt. Also das gucke ich mir gerne an, glaube ich. Ist das wirklich eine positive, optimistische, schöne,
total
lustige Familienserie sozusagen?
Ja, total lockere Serie. Es gibt jetzt keine extrem harten Themen oder so, sondern natürlich hat jeder Charakter so seine Probleme, aber es ist nicht irgendwie, es geht nicht irgendwie um häusliche Gewalt oder so. Es ist relativ locker wegzugucken und so warmherzig irgendwie. Die strahlt so eine totale Positivität aus.
Ja.
Und das hat auch einen guten Grund, denn Bill Lawrence von Scrubs ist einer der Hauptautoren da drin, also einer, der Serienschöpfer war bei Scrubs. Und das merkst du schon auch, weil ursprünglich war dieser Charakter wohl bei Saturday Night Live, um den Amerikanern Fußball näher zu bringen. Das ist die Originalgeschichte von Ted Lasso. Und daraus haben die Serie gemacht und unter anderem eben den Scrubs-Schöpfer herangeholt. Und was diesen Humor, aber auch die Verarbeitung von diversen Themen angeht, Freundschaft, Familie, all das, hatte sehr viele Parallelen zu Scrubs. Und ich glaube, das ist ein großer Teil dessen, warum die mir so gut gefällt, als jemand, der halt Scrubs so sehr mag.
Okay.
Ja, ist tatsächlich eine schöne Sache. Mir gefällt auch dieses leichte, glückliche Wärmegefühl, was so permanent so mit, weil so viele Serien, da hast du in Intrigen und du siehst das Drama schon am Horizont auf dich zu galoppieren und alles ist irgendwie so ein bisschen anstrengend und da ist es so, er ist einfach nur gutherzig und ich bin jetzt noch nicht so mega weit in dieser Serie, aber man hat das Gefühl, dass er nicht gebrochen wird von dem ganzen Elend. Also er ist natürlich. Er
bricht andere.
Ne, er ist ja umgeben von gebrochenen Menschen, die alle aufgrund ihrer eigenen Lebenssituation zynisch sind oder vielleicht irgendwelche bösartigen Motive verfolgen. Aber die Frage ist ja immer, okay, wer bricht wen? Und es ist eher so, dass er mit seiner Wärme und mit seinem guten Menschentum quasi die anderen positiv heilt, so ein bisschen. Und das ist das, was beim Gucken so auch so Spaß macht, weil es dann zur Abwechslung mal eine Serie ist, die sich gut anfühlt, ohne dass man die großen Dramen hat. Die gibt's zwar natürlich da auch, aber wie gesagt, er ist eher so ein Healer in dieser Welt, wird da so reingesetzt und das ist angenehm.
Er ist auch weniger Trainer, er ist mehr so eine Art Vaterfigur für einige Spieler oder auch so Beziehungsperson irgendwie. Und die gute Seele da in dieser ganzen Serie und bei diesen ganzen ekligen Geschichten, da gibt's diesen, du hast ja erzählt mir jetzt von dem ehemaligen Clubbesitzer, der natürlich super reich ist und irgendwann gibt's eine Spendengala und alle lieben den aufgrund dessen, dass er halt Kohle hat und die auch raushaut für solche guten Aktionen. Mhm. Aber eigentlich ist er das größte Arschloch überhaupt so. Und Ted Lasso schafft es trotzdem dann irgendwie, da die Wogen zu glätten und irgendwie für jeden da zu sein und so. Es ist einfach super gut. Ihm passieren natürlich auch schlimme Sachen dann noch, die man keinem wünscht irgendwie und gerade so einem gutherzigen Menschen nicht. Aber letztendlich ist das doch eine sehr positive, runde Sache.
Ich muss sagen, obwohl es um Fußball geht, habt ihr mich so ein bisschen überzeugt, dass ich da auch mal reingucken werde, weil ich dieses Warmherzige tatsächlich sehr vermisse, dieses Optimistische, da gibt's ein bisschen wenig. Ist alles immer sehr dystopisch. Wie viele Dystopien ich allein dieses Jahr gesehen habe und erlebt habe hier.
Die Realität zum Beispiel.
Ja, das ist nur eine davon, tatsächlich.
Und das ist ja das Ding, ausgerechnet
in diesem, sowas auch mal.
Ausgerechnet in diesem Jahr will man ja mal wieder sowas Positives.
Ja, genau, weil selbst die guten Serien, die hochklassigen Serien, die versuchen einem dann trotzdem gesellschaftliche Missstände zu erklären und in irgendeiner Form einen aufzurütteln. Und das ist halt, irgendwann ist man aufgerüttelt. So, mein Leben ist schon ein Massagesessel. Ich will einfach nur noch mal ab und zu mich auch mal zurücklehnen und irgendwie mich von was Freundlichem, so wie Friends oder Scrubs, irgendwas berieseln lassen einfach mal.
Und dafür ist es genau richtig.
Genau, so.
Wir haben ja leicht. Schon, klar, Nils und ich sind zwar Fußballfans, so, das ist dann die Perspektive ein bisschen anders, aber ich weiß zum Beispiel von Max und Lisa, dass sie das auch geschaut haben. Gut, Lisa mag auch FC Bayern und so und verfolgt ein bisschen Fußball, aber Max eben nicht. Und bei den beiden, die haben gesagt, die mögen das total. Daran merkst du ja so, dass das eben nicht nur für Fußballfans ist. Also ich glaube auch, dass dir das, Simon, gefallen wird und euch da draußen, auch wenn ihr nichts mit Fußball anfangen könnt.
Okay. Ja. Dann würde ich mal zu dir gehen, Nils. Ob du irgendwas hast, weil du zwangsweise natürlich durch uns ein bisschen was gucken musstest, aber hast du vielleicht auch was mitgebracht, was du noch empfehlen kannst, wo du Zeit für hattest, was dich begeistert hat?
Also nichts, was wir jetzt auf, also ich hab natürlich Sachen geguckt, aber die sind jetzt nicht unbedingt auf unserem Themenzettel. Deswegen würde ich vielleicht erstmal bei dem bleiben, was du auch so angekündigt hattest, um die Leute jetzt
zum Beispiel,
zu überraschen.
Um ein Beispiel zu bieten. Du bist ja, ich weiß ja von dir, dass du großer, nicht Walking Dead-Fan bist, aber Walking Dead-Gucker.
Ja, das hat eine emotionale ein Fundament, was nichts mit der Serie selbst zu tun hat, weil ich habe das immer mit einem sehr guten Freund von mir zusammengeguckt. Und das war immer so unser Ritual. Ne? Also wie das so ist, wenn man älter wird, man bekommt ernsthafte Verpflichtungen, die einen daran hindern, sich einfach mal zu treffen, rumzulümmeln und einfach in den Tag zu oder in den Abend und die Nacht zu leben. Deswegen hatten wir diese eine Serie, die als Anker fungierte, wo wir sagten, okay, die gucken wir zusammen, da treffen wir uns regelmäßig und das war Walking Dead. Und obwohl die Serie dann irgendwann scheiße wurde und mein Kumpel regelmäßig eingepennt ist beim Gucken, war das dann trotzdem irgendwo, komm, wir bleiben jetzt dabei, wir gehen jetzt diesen Holzweg zu Ende, wir walken den Dead Way zu Ende. Deswegen bin ich da lange dran geblieben und auch durch die Tiefs, die es in dieser Serie gab. Und es gibt ja diverse Ableger zu Walking Dead und die neueste ist jetzt halt irgendwie The Walking Dead World Beyond. Und ich habe da tatsächlich jetzt mal reingeguckt als Vorbereitung auf diese Sendung.
Nur eine Folge bisher gesehen.
Ja,
ist und wieder so wöchentlicher Rhythmus
oder? Genau, also es ist nicht so, dass die ganze Staffel da ist, sondern eine Folge pro Woche.
Ja, und das Setting ist eben, dass es ja auch in dieser Zombie-Apokalypse spielt, aber diesmal eben eine andere Gruppe verfolgt. Das ist eine Siedlung von vornehmlich, so scheint es, jungen Leuten. Da sieht man das, die Präsidentin, obwohl sie gefühlt 12 ist. Und also man sieht da jetzt Gesichter, die einem suggerieren, es sind Dramen und so, aber es fängt irgendwie an wie so eine Highschool-Komödie oder sowas.
Das ist auch ein bisschen mein Problem. Man sieht diese Welt und die Leute, aber es wirkt halt nicht, als wäre es eine Walking Dead-Serie.
Ganz kurz, wann spielt das? Also
danach. Das sind quasi die drei Reihen. Das Prequel, dann die Walking Dead Hauptserie und das spielt nicht danach, aber quasi, dass die neue Generation der Kinder, die groß geworden sind in einer Zeit, also 10 Jahre nach Walking Dead, in einer Zeit mit Zombies quasi.
Wo auch das Schulsystem und so wieder funktioniert.
Ja, du siehst so ein bisschen, wie ihre Gesellschaft funktioniert. Das ist, das meint, das, ja, so wie du meinst, ne, man sieht diese College-Geschichte.
Genau, also es wird versucht.
Es wirkt, als wäre nichts passiert am Anfang.
Ja, also diese Zombie-Apokalypse ist Normalität. Das Leben mit den herumstromernden Untoten ist halt einfach jetzt die Realität, in der die leben.
Aber man merkt in dieser Mauer nichts. Innerhalb der Mauern merkt man davon eigentlich kaum was.
Alles, was mit denen zu tun hat, ist normalisiert. Die haben ihre Waffen und wenn ein Hubschrauber kommt, dann werfen die Lärmgranaten ab, damit die Herde nicht angezogen wird. Also das ist völlig normal.
Lärmgranaten ist auch eine gute Idee.
Und dann kommt halt irgendwann die Abgeordnete der neuen Republik. Irgendwie kommt dann mal in diese Kommune rein. Und das ist halt total strange, weil das fühlt sich wirklich an wie eine seichte Highschool-Campus-Komödie oder Sitcom oder irgend sowas mit so Charakteren, vornehmlich Junge, die dann auch irgendwie Probleme haben, die eher so auch in dieser Altersklasse angesiedelt sind, ist zumindest mein Gefühl. Die Hauptdarsteller sind dann alle so ein bisschen, ja, in dem Teenager-Alter oder junge Twents oder sowas.
Ja.
Und so, dass halt nicht die Bedrohung im Zentrum steht durch diese durch diese Zombies, ja, während das bei Walking Dead zumindest am Anfang ja noch diese Bedrohung der Zombie-Apokalypse war, die einen dann auch gefesselt hat.
Aber das ist auch meine Frage. Ist nicht bei Walking Dead immer irgendwann, geht's nicht graduell immer zu diesen menschlichen Katastrophen und weniger um die Zombies? Und das finde ich eigentlich schade, weil irgendwie Dramen mit Menschen, die irgendwie Macht ausnutzen, das habe ich schon alles 100.000 Mal.
Ja, es ist irgendwann tatsächlich, sind diese Zombies so völlig in den Hintergrund gerückt. Sie waren immer noch eine Komponente, in dem sie benutzt wurden als Werkzeug, als Waffe. Leiten wir mal die Herde zu dem Feind oder machen wir das? Oder wenn man mal einen Charakter töten wollte, dann waren die immer noch gut genug. Ja, dann durften sie mal ran. Aber du hast völlig recht. Ansonsten steht bei Walking Dead mittlerweile dieses zwischenmenschliche, endlos lange Dialoge und also
ist vielleicht auch günstiger.
Es ist definitiv günstiger, aber es ist eine Sitcom mittlerweile. Es ist Rote Rosen mit Tote Hosen, würde man es vielleicht eher nennen oder so. so fühlt sich an.
Geiler Untertitel auf jeden Fall.
So, ne? Also es ist Walking Dead mittlerweile halt leider. Und das ist halt, das treibt es wirklich auf die Spitze, weil die laufen da immer noch rum und so. Und es gibt irgendwelche Erinnerungsfetzen, die hochkommen, wo die Eltern verloren worden sind oder was vor 10 Jahren. Aber es hat mich, muss ich sagen, wirklich nicht gefesselt. Ich werde da jetzt, wenn ich dann nicht mehr aus Recherchegründen für diese Sendung mich vorbereiten muss, werde ich jetzt das wahrscheinlich nicht weitergucken.
Ich habe keine Sekunde davon gesehen. Das liegt aber vor allem daran, und deswegen wundert es mich auch, dass da Leute überhaupt noch Bock auf diese Marke haben, dass The Walking Dead für mich absolut ausgelutscht ist. Nicht nur die Serie, sondern es gibt halt, davor gab es die ganzen Comics, da gibt es inzwischen 2 VR-Projekte, mehrere Spielereien von Telltale über irgendwelche anderen Spiele, also in jedem Medium wurde diese Marke einfach so ausgereizt, dass ich da gar kein Interesse mehr habe, weil ich mir denke, naja gut, die Regeln dieser Welt sind ja schon irgendwo beschränkt und damit sind auch die kreativen Gedanken irgendwo beschränkt, was man innerhalb von Walking Dead und mit Zombies halt so machen kann. Weißt du, ich finde prinzipiell auch Zombies, so Train to Busan hat es bewiesen, dass man damit immer noch was Gutes machen kann, aber ansonsten habe ich in den letzten Jahren einfach keinen Bock mehr auf Zombies oder halt sowas, Artiges gehabt.
Ich finde den Gedanken grundsätzlich interessant, wie sich eine Gesellschaft neu aufstellt, neu erfindet.
Ja, aber das gab's ja auch in der Hauptserie. Ne?
Und ja, aber eher mikrokosmisch eher. Also es gab immer so Gruppen und so, und dann gab's Diegen und die zack zack so. Aber dass du halt wirklich eher so auf einer Ebene, die so wirklich das ganze Land irgendwie erfasst, dass du da neue Fraktionen wirklich in dem großen Maßstab dann hast und so, das finde ich grundsätzlich, da steckt Potenzial drin. Ich sehe jetzt noch nicht so ganz, dass mich diese Serie so entertaint, dass ich Spaß habe daran, das weiterzugucken.
Ja, ich habe ein Problem mit der Serie. Ich habe jetzt natürlich auch nur, wir haben alle nur die erste Folge gesehen. Ist ja auch nicht schlimm. Nö, ist ja ein Riesen-Franchise. Du weißt ja trotzdem, worum es geht. Wer kennt Walking Dead nicht, ne? Wenn er irgendwas mit Games oder Medien zu tun hat. Eine Sache, die mich genervt hat, und das ist irgendwie ärgerlich, finde ich, dass das direkt in der ersten Folge mir auffällt, weil das ist für mich ein No-Go. Die gehen da raus. Es ist immer noch Zombie-Welt, genau wie du meintest, ne? Die nehmen diese Gefahr gar nicht ernst. Da ist Zombie-Welt, die wollen unbedingt raus, es sind junge Leute, sie wollen was erleben, sie reden auch so ein bisschen darum, dass sie sich verändern werden durch diesen Roadtrip, also so eine Mischung aus Roadtrip und Coming of Age in der Zombie-Apokalypse oder nach der Zombie-Apokalypse. Und das Einzige, was sich verändert hat, meiner Ansicht nach, ist, dass ab und zu mal ein Zombie so Moos hat. Weil der halt schon so lange ist. Und das ist es so. Die erklären irgendwie nichts. Und das Geilste ist, und das macht mich wirklich wütend, die gehen also raus und die haben, also was sie da an Waffen dabei haben, macht mich persönlich wütend. Die haben diese komische, die haben diesen Stab, die tun so, als hätten sie irgendwie die perfekten Waffen gefunden. Und dann ist es ein Stab, wo sie dann drücken und dann schnack, kommt da eine Schneide raus. Was? Ja, und jetzt? Was ist das jetzt? Was soll das jetzt sein? Entschuldigung, wenn ich mich so aufreg, aber es macht mich echt wütend. Bei World War Z oder Z oder wie es heißt, ne? Von hier Ding Brooks, dem Sohn von Mel Brooks, der das geschrieben hat. Genau. Da erklären sie eine Waffe, die die Russen erfinden, mit denen sie dann letztendlich so ein bisschen das Glück zu ihren Gunsten wieder wenden. Und das ist halt so eine Art Eispickel oder so, ne? Der wunderbar dafür geeignet ist, mit einem Schlag Gehirn quasi zerstört, raus. Zack, pum, ne? Zack, pum. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was die da haben. Das ist nicht lang genug, um den Kopf abzuhacken. Es ist so ein bisschen, du kannst damit so reinstuckern, aber gleichzeitig denkst du, ey, ihr habt so viel Shit. Ihr seid 10 Jahre, hattet ihr Zeit, euch eine Waffe zu überlegen. Und der eine hat einen riesigen Schraubenschlüssel. Der eine hat original einen riesigen Schraubenschlüssel dabei, wo ich denk, selbst wenn du in der Panik abgehauen wärst, was nicht der Fall ist, sondern du hattest ein bisschen Zeit, dir eine Waffe zu suchen. Was soll ich denn da noch sagen? Riesen Schraubenschlüssel. Und das ist die Welt, die Zombies besiegt
hat. Was kommt als nächstes? Die Bratpfanne?
Also ich meine, ich sag mal so, es ist so ein bisschen, da kann man jetzt, ich reg mich vielleicht auch zu sehr drüber auf, aber ich hätte gerne was gesehen, wo du sagst, das ist mal eine gute Waffe. Da haben sie endlich mal eine Waffe, wo man sich überlegt hat, sie haben zum Beispiel eine Sache, die zeigen sie.
Den Pizzlemick.
Ja, wirklich, naja, Pizzlemick ist vielleicht schon wieder zu aufwendig, aber irgendwas, was quasi über einen Weg von, ich sag mal, 1 Meter, so ein Stahlgeschoss raushaut und wieder einzieht. Aber so ein Stucker, ne? So ein Stück. Kannst du wunderbar aus 1 Meter Entfernung in den Kopf, bup. Stattdessen sitzen die immer noch da und holen, damit du halt schön diese Kamera fährst, wie sie dann ausholen. Ja. Und so. Und denkst, Alter, das ist doch, wollt ihr mir jetzt zeigen, wie die Menschheit sich gegen die Zombies erfolgreich zur Wehr gesetzt hat? Oder macht ihr im Grunde doch nur Fear the Walking Dead, Walking Dead, nochmal in Punk?
Ach ja, das ist ja die zweite Spin-off-Serie. Ja, ja.
Also mich nervt wirklich, dass die halt keine Weiterentwicklung haben. Aber ständig dir erzählt wird, dass die voll weiterentwickelt sind. Denkst, ey, die haben nix so. Diese Helikopternummer, wo haben sie denn die Helikopter plötzlich her? Warum haben sie die denn nicht im Walking Dead?
Aus dem Helikopterschuppen.
Ja, als hätten sie plötzlich irgendwo im Keller noch, da stehen ja noch 100 ja, Helikopter.
Haben wir ganz vergessen.
Also, ich reg mich jetzt zu sehr auf und es ist immer noch eine Serie und, also, ist es so. Walking Dead hat Zombies privatisiert. Und die haben einfach gesagt, so, dieses Kulturgut Zombies gehört jetzt uns. Das ist jetzt unser Ding. Wir haben hier die Davor-Zombie, wir haben in der Zombie und wir haben sogar die Post-Zombie. Und du denkst so, ey, das kann irgendwie nicht sein, dass sie sich das alles schnappen. Und einfach so tun, als wären alle Zombies ihr Franchise.
In allen Medien.
Irgendwie macht mich das, das ist irgendwie die falsche, das mag ich nicht. Und dann muss es eben was bieten. Und es bietet nichts. Es bietet überhaupt nichts bisher. Also, Entschuldigung, aber ey, sorry, aber auch Jugendliche, die das gucken, ich glaube nicht, dass die es gucken, ja, wir sind auch mal jetzt cool und so, sondern die sehen dieselben Plotlöcher wie ich, denke ich.
Na, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn Fear the Walking Dead nicht irgendwie erfolgreich gewesen wäre, dann gäbe es ja die Serie bestimmt auch nicht. Also es scheint ja noch genug Leute zu geben, die immer noch Bock auf dieses.
Ey, das ist ein Refreshers, es kommt ein Film. Du kennst ja den Hauptcharakter aus Walking Dead, der taucht ja wahrscheinlich im Film wieder auf. Dann bringen sie gleichzeitig diese Geschichte am Ende zusammen. Es gibt schon so Theorievideos, daher weiß ich das. Und es geht halt wohl um die Heilung endlich mal, weil es ist ja so eine Alien-Spore oder so, das haben die ja getwittert. Warum die es getwittert haben, weiß ich auch nicht. Ja, und wie gesagt, ich denke, sie wollen das Ganze jetzt zusammenknüpfen und dann haben sie am Ende halt diese 3 Universen, die wunderbar passen, können vielleicht noch ein 4. hintermachen und können die nächsten 20 Jahre absahnen. Also ich glaube, es ist sehr erfolgreich immer noch. Sonst würden die nicht so viel machen, ne?
Ich frage mich nur, ihr habt ja so ein bisschen das als Teenie-Serie fast schon beschrieben.
Das ist eine Teenie, also es ist
ja, aber
für Teens von Teens.
Ja. Aber so gewalttechnisch und so ist das auch bestimmt trotzdem ab 16 oder 18. Also für wen ist diese Serie, das frage ich
mich. Ja, also es wird direkt zu Anfang ein Zombie überfahren für den Effekt. Der wird auch vorher natürlich angekündigt, weil sie das Netz da natürlich nicht ranmachen. Das ist völlig klar, was passiert unter dem Bus, wo die Koffer lagern eigentlich. Und dann überfahren die einen Zombie und die Hälfte von dem Zombie, natürlich die obere mit den Händen, die landet dann bei ihr da am Netz, wo sie sich fürchterlich erschreckt, obwohl sie ja eigentlich total abgehärtet ist. Ja. Aber da ist sie dann für den Moment nochmal das kleine erschreckte Mädchen. Also da wird direkt einfach mal so ein Zombie zerteilt. Also eigentlich ist es jetzt keine sag ich mal, FSK 12 Serie oder so, aber es wahrscheinlich wissen
wahrscheinlich
die
doch FSK 12.
Die gucken es eh.
Ja, wahrscheinlich ja, denken die sich auch irgendwie gucken die sowieso, aber das steht natürlich total im Kontrast zueinander.
Man kann es beschreiben mit Walking Dead Gewalt. Die ganz normale übliche Walking Dead Gewalt, mal ein bisschen hart, mal sieht man jetzt nicht so viel Tragisches, also es ist irgendwie okay. Also von der Gewalt her. Ich meine, es ist nicht, es wird nichts weggeschnitten oder so, ne? Aber es ist auch nicht Splatter.
Für jede Zielgruppe gibt es eine Walking Dead.
Es ist wirklich so. Es fühlt sich nicht programmiert an. Es fühlt sich nicht echt an, nicht authentisch. Das ist mein Problem, glaube ich, damit. Es ist mehr wie so ein Corporate, da hat sich jemand hingesetzt, so, wie machen wir die Plattform jetzt? Walking Dead ist mega geil, was können wir machen? Okay, vorher, nachher. So, ne? Das ist irgendwie nicht echt.
Also ihr könnt es eher nicht empfehlen.
Ach, das ist nach einer Folge.
Es ist halt auch immer. Wer bin ich, ne, dass ich die Serie jetzt für alle Leute nicht empfehle? Es ist einfach meine subjektive Meinung, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Für mich ist sie nichts. Heißt ja nicht, dass es nicht Leute gibt, die die Serie vielleicht mega cool finden. Aber wir sind ja hier, um unsere eigene Meinung zu diskutieren. Und meine Meinung ist, dass ich mir das nicht weiter angucken werde.
Ich werde noch ein, zwei Folgen reingucken. Und wenn dann nicht irgendeine Idee kommt, die mich interessiert einfach, wo ich sage, oh, das ist aber interessant. So, das ist eine schöne Idee, mal gucken, wo die hinführt. Irgendwas, was mich hookt, werde ich das wahrscheinlich auch nicht weiter gucken. Obwohl ich echt ein bisschen interessiert war, weil ich meine, das wird in der Popkultur weiter Thema sein. Deswegen würde ich schon gerne das alles gucken.
Ja, klar.
Aber,
Aber dafür gibt's ja dann eben noch ganz viele andere Serien. Und die, über die sprechen wir gleich. Denn wir können mal eine kleine Pause machen. Dann sind wir zurück mit vielen weiteren, die uns vielleicht sogar besser gefallen haben als die neue Walking Dead-Serie. Bis gleich.
Zurück bei Bada Binge mit jetzt wirklich großartigen Themen. Wir haben eben ein bisschen gemeckert über Walking Dead. Jetzt geht's wieder zu, ja, es ist eine Dystopie, nein. Es ist Sci-Fi, es ist Ridley Scott und der arbeitet sich meiner Ansicht nach im Moment sehr ab nach Alien Covenant, nach Prometheus und jetzt eben dieser Reihe. Arbeitet der sich ziemlich ab an dem Thema künstliche Menschen in Kombination mit Maschinen. Wie kann das funktionieren? Was zu was könnte das führen? Und es führt auf jeden Fall zu einer Serie, Raised by Wolves, zu der, glaube ich, der Nils, der die erste Folge gesehen hat, jetzt mal ein bisschen zusammenfassen kann. Worum es da geht.
Ja, es Bild auch. Die Serie beginnt, als ein Raumschiff mit zwei Androiden an Bord auf einem unwirtlichen Planeten landet.
Den es wirklich gibt.
Ach, was echt?
Ja, das den gibt's, aber die haben nicht auf dem Originalplaneten gedreht.
Das wäre zu teuer. Die haben die Genehmigung
nicht bekommen. Das ist auch viel Bürokratie bei den Einheimischen. Ja. Naja, jedenfalls landet dieses Schiff dort und der Auftrag dieser beiden Androiden ist es, eine menschliche Zivilisation zumindest im Anfangsstadium aufzubauen. Dazu haben sie 6 oder ich glaube sogar 12, aber 6 sind erstmal nur relevant. Embryonen an Bord, die dann ja so in vitro quasi geboren werden. Und diese beiden Androiden, hier sieht man das auch, die sind eben darauf programmiert, dass sie die Zivilisation, also dass sie da Hütten bauen und dass sie Essen anbauen, dass sie die Kinder erziehen, dass sie sich halt einfach ja um die Kinder kümmern. Und man sieht direkt zu Beginn, dass das sehr gefährlich ist. Da sterben auch Kinder weg. Also das ist alles nicht so einfach. Und dann gibt es einen drunterliegenden Konflikt, weshalb die Menschheit überhaupt quasi so an den Punkt gekommen ist, dass sie irgendwelche Androiden mit Embryonen wegschicken muss, warum sie so vom Aussterben bedroht ist. Es gibt eine Fraktion, die Atheisten, die Technokraten sozusagen, die der Meinung sind, Religion ist nicht die Lösung. Man muss sich eher auf sag ich mal, ja, weltlichere
die Logik,
oder Logik irgendwas. Und so weiter.
So richtig stützen. Wird das gar nicht geklärt. Es wird einfach nur keine Religion. Das ist so deren Hauptprämisse, habe ich das Gefühl.
Und dann gibt's natürlich doch eine gegenüberstehende Fraktion, die nämlich genau dieses Thema anders sieht, die nämlich sehr religiös ist. Und die beiden haben halt auch einen Konflikt miteinander. Und es gibt dann auch einen Konflikt zwischen den Androiden untereinander. Ich will nicht zu viel spoilen, aber so, das ist so dieses Grundsetting, dass sie eben auf diesem Planeten Leben ankommen und da gibt es schon mal genug Stress. Allein Phase 1 ist schon mal, dieser Überlebenskampf ist schon mal stressig. Das
hat mir auch so gut gefallen. Dieser Aufbau. Wie in einem Spiel, in einem Strategiespiel oder so, wo du deine erste kleine Drohne und dann baut die so alles auf nach und nach. Ah, fand ich geil. Erzähl ruhig weiter.
Ja, wo man dann auch mal vielleicht einen Speicherstand neu laden wollen würde, wenn es ein Strategiespiel wäre in dem Moment.
Ja, okay. Spiel, wenn nur noch ein Kind übrig ist, wenn du
ja. Und dann gibt's eben auch noch im Verlauf der ersten Folge die Situation, dass halt diese religiösen Fanatiker oder was auch immer das für eine Gruppierung ist, dass sie die dann finden, sozusagen, dass sie so aufeinandertreffen. Und ja, so ist die erste Folge im Prinzip. Und ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich nur die erste geguckt. Ich habe mega Bock, weiter zu gucken.
Da passiert auch richtig viel in der ersten Folge, wenn man mal so überlegt, was eigentlich alles. Ich dachte, ich hätte schon 3 Folgen geguckt, aber alles in der ersten.
Sehr verdichtet. Und das gefällt mir auch so, dass das nicht unnötig in die Länge gezogen wird, sondern dass die. Ich mag das immer, wenn eine Geschichte so viel zu erzählen hat, dass du sie nicht strecken musst mit unnötigen Dialogen, unnötigen Dramen, unnötigem Aufbau von irgendwelchen Dingen, die passieren werden, sondern die Dinge passieren einfach und sie müssen nicht endlos aufgebaut werden und du hast schon gar keinen Bock mehr, weil du genau weißt, was passiert und so weiter. Das mag ich sehr und die Geschichte scheint mir zumindest nach dem, was ich an Folge 1 ableiten kann, halt sehr viel Inhalt zu haben und deswegen freue ich mich sehr auf die nächsten Folgen und im Gegensatz zu Walking Dead werde ich das auf jeden Fall weitergucken.
Das klingt ja sehr positiv. Ich bin da tatsächlich nicht ganz so positiv, obwohl ich ja weirden Sci-Fi mag, ne, sowas wie keine Ahnung, Annihilation oder Arrival oder sowas. Und eigentlich davon viel erwartet habe, auch Bock drauf hatte nach dem Trailer und so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Ridley Scott, dass der sau viele Ideen hat, auch in den letzten Jahren, auch bei Alien Covenant und so. Sau viele coole Konzepte. Und da gibt's auch richtig geile Szenen, so wenn sie da durchläuft und eins nach dem anderen zerplatzen lässt und so mit ihren übernatürlichen Kräften.
Sie ist ja Necromancer, was so wie der Terminator ist, nur auf einer ganz anderen Ebene. Die guckt allen an, zack, zerplatzt du zu einem Ball aus Blut.
Ja, das
Die ist einfach unfassbar gefährlich.
Das sind teilweise richtig geile Szenen, so.
Und die kommt nämlich eigentlich auch von den, ich glaube, die wurde eigentlich gebaut von den religiösen Fanatikern. Die ist halt quasi wie ein Terminator auch umgeprogrammiert oder scheinbar.
Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Serie nicht genug fokussiert ist oder nicht genau weiß, wo sie hingehen will. Also selbst nach 6 Folgen waren es jetzt, ne? Ich habe alles gesehen, 6 Folgen. Ja.
Hast du also 6 Folgen alle schon gesehen?
Ja.
Ah, okay, aber es sind noch mehr. Ich habe die Hälfte gesehen, glaube ich.
Und das Ding ist halt, es wurden sau viele Dinge aufgemacht, die aber auch nach 6 Folgen noch nicht erklärt wurden. Ich glaube, das gibt's auch wahrscheinlich eine zweite Staffel dann so. Da wird vielleicht noch auf vieles eingegangen, aber ich habe das Gefühl und auch persönlich, mir ist sie viel zu clean, der Stil ist zu monoton. Ich finde das nicht besonders authentisch, wenn man das sagen darf. Das ist natürlich eine Welt, die sehr weit weg ist, aber ich habe dieses Worldbuilding nicht ganz gerafft. Das, was Game of Thrones super gut macht, beispielsweise. Du wirst in eine Welt geschmissen und raffst sofort, was sind die Regeln dieser Welt, wer ist mit wem, bla. Und bei den Androiden, allein schon, wenn wir bei den Androiden sind, bei den beiden, wirken sie in manchen Szenen total menschlich und in manchen sind sie aber total Android-mäßig, auch mit diesen, ihr habt es ja gesagt, mit diesen Regeln, die sie aufstellen, ne? Dass sie nicht irgendwie an Religionen glauben und sowas, sondern ganz pragmativ, das ist so und keinen anderen Weg gibt es. Also, dass sie überhaupt nicht open-minded
sind. Ich habe das so empfunden, dass sie in ihrer Funktionsweise sehr pragmatisch sind und ganz genau wissen, was sie wollen und nicht wollen oder dürfen und nicht dürfen oder sollen und nicht sollen und dann aber diese Fake-Menschlichkeit so zum Schutz auch der Kinder natürlich, der Psyche der Kinder, so eine Fake-Menschlichkeit drumherum entwickeln oder haben schon. Ich frage mich halt, wer hat das reinprogrammiert? Warum sind die dann so? Weil sie sind dann freundlich und grinsen und dann wissen immer genau, was sie sagen müssen und haben einen guten Tipp. Sie sind eigentlich die perfekten Eltern, was ja passt, denn das ist ja ihr Job in diesem Fall, eine neue Kolonie aufzuziehen, was dann ja grundlegend schiefläuft schon.
Heißt ja auch Mother und Father sind ja auch
Nennen Namen. Sie sich,
ja. Ja, aber das ist auch alles so, also auch schon wieder so typisch Ridley Scott. Er nennt dieses Raumschiff, nennt er Heaven.
Deutschen. Das hieß Heaven, oder?
Ja, ich glaube, im Deutschen haben sie es die Arche genannt. Und dann hast du diese ganzen.
Es gibt ja mehrere Schiffe.
Es gibt
Heaven und es gibt Arche und
genau. Hast recht. Also allein schon die Namen oder auch die Namen von den Leuten sind ja dann so römisch angehaucht, ne?
Ja,
die muss dann wieder so Bezug haben auf unsere Welt.
Ja, aber diese geile Sonne in der Mitte, ne? Irgendwo römisch habe ich das auch schon gesehen. Ich weiß nicht mehr wo.
Ich bin also eine dicke Sonne. Weit über meinen Kenntnisstand hinaus.
Wir haben tatsächlich schon die Antagonisten, die potenziellen Antagonisten kennengelernt.
Was ich damit sagen will, es ist nicht so,
dass es schwarz-weiß ist, muss man sagen.
Okay, aber es ist so drüber und es ist so. Warum muss denn Sci-Fi, die eh so weit weg ist, immer so einen Bezug noch auf unsere Welt haben, sowas Römisches oder bla?
Ich glaube, weil das Ridley Scott einfach.
Ja, ist er, aber das ist ja keine Entschuldigung dafür, dass es irgendwie fehlplatziert wirkt, so weißt du? Und dann weiß ich auch nicht, also ich fand die echt nicht so gut so. Also ich fand halt.
Aber du meinst, du hast 6 Folgen gesehen, also dein Urteil muss man schon akzeptieren,
ja,
finde ich. Aber das wundert mich schon, weil mir hat das gefallen, dass es so bisschen schräg neben der Spur ist, ein bisschen clean, dann diese Ambivalenz zwischen dieser Mutterfigur, die auf der einen Seite halt alles macht für diese Kinder, obwohl sie eine Maschine ist, aber gleichzeitig einfach ein Amoklauf, den ich so noch nie gesehen habe, irgendwie vollzieht. Und danach einfach wieder zurückkommt so, na, okay, ja, hier, Kind. Und ich fand das irgendwie geil, diese Unterschiede.
Ja, aber welchen.
Also da ist nichts Böses dahinter, sondern sie tut, was logisch der beste Schritt ist, auch egal, was das für 100.000 andere Leute bedeutet, so ungefähr. Aber sie tut das, was am wichtigsten ist, um diese eine Person in dem Moment ihre Aufgabe zu erfüllen, so typisch Terminator-Style.
Ja, aber eben, das ist ja typisch Terminator-Style. Das ist ja das, was ich kritisiere, dass wir all das auch tausendmal schon gesehen haben. Gerade dieses, was bedeutet es, Mensch zu sein? Ich kann es nicht mehr hören. Gerade von Ridley Scott kann ich es nicht mehr hören, der dann halt mit seinen Androiden bei der Alien-Saga schon so viel gemacht hat in diesem Bereich. Und gerade, das kommt ja von HBO Max.
Gut, dass Michael Fassbender diesmal nicht dabei ist.
Genau, das kommt ja von HBO Max. Und wenn wir dann aber auch noch HBO an sich sehen, haben die ja Westworld. Und ich finde, die Themen, die Raised by Wolves versucht zu verpacken, haben sie bei Westworld besser verpackt. Klar, zweite Staffel, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein bisschen schwierig, ja.
Müssen wir demnächst mal auch die dritte mal besprechen.
Die dritte hat mir wieder, sehr gut gefallen, macht auch was ganz anderes, genau.
Zweite nicht so gut, dritte echt gut.
Und ich finde das bei Raised by Wolves einfach nicht erfrischend genug, nicht neu genug. Das ist Ridley Scott, wie man ihn kennt. Und vielleicht erwartet man noch das, wenn da Ridley Scott draufsteht. Ich wünsche mir einfach neue Elemente von Ridley Scott. Das wirkt eher fast schon für mich wie so ein Best-of von allem, was er gemacht hat. Es kommen ja sogar diese, du hast Michael Fassbender erwähnt, sie bluten ja nicht, sondern die haben ja so eine Suppe, die da so rausfließt.
Ja, so weißes Blut.
Ja, das haben wir auch schon tausendmal gesehen bei Alien Covenant. Und
ja,
bei,
also, du hast ja auch nicht Unrecht, aber es ist ja auch Ridley Scott. Es ist ja die Frage.
Der kann aber auch was Neues machen. So.
Ja, in dem Alter glaube ich eben nicht mehr. In dem Alter machst du
ist das. Sein Sohn ist doch da am Start, oder wer ist das?
Also hier hat er die ersten beiden Folgen Regie geführt, Ridley Scott, und sitzt auch auf dem Projekt drauf.
Aber ist das der andere
Scott? Später hat sein Sohn dann Regie geführt, genau.
Ja. Aber das ist ja auch cool. Ich meine, der soll ruhig den Staffelstab, den Androiden-Staffelstab übergeben.
Ich finde, die
Themen sind alle noch nicht zu Ende erzählt. Man muss nur neue Geschichten finden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir dazu schon alles erlebt haben, was es gibt. Ist ein bisschen wie bei Walking Dead.
Da hast du sagen,
Aber hier habe ich das Gefühl, da geht noch was.
Ich denke auch, dass dieses Thema grundsätzlich noch nicht so ausgelatscht ist. Ich gebe dir in Teilen recht, aber oft ist es ja auch so, dass du vielleicht ja auch irgendwie so als Künstler dich selber finden musst. Also es gibt ja oft auch den Weg hin zu einem Endwerk. Dann ist das Endwerk dein Meisterwerk, aber dass das quasi 20, 30, 40 Zwischenschritte hatte, in der sich das entwickelt hat, verbessert wurde, neue Ansätze, das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn das Ridley Scotts Thema ist und er sagt, pass auf, ey, da habe ich's so angefasst und ich habe aber gemerkt, okay, die Elemente haben mir nicht gefallen, da habe ich Kritik bekommen, weil ich nehme dasselbe Thema und versuche es vielleicht nochmal irgendwie anders anzugehen und dass es am Ende aber dann auch richtig gut wird und das ist dann das, was am Ende vielleicht hängen wird. Von daher finde ich das völlig okay. Ich bin noch nicht so weit, um deine Kritikpunkte sozusagen zu entkräften oder zu bestätigen, weil ich habe bisher wirklich nur dann die erste Folge gesehen und ich stehe einfach auf diese Sci-Fi-Sachen.
Ja.
Deswegen bin ich erstmal noch total positiv und werde definitiv weitergucken und gerne noch mal mit dir in den Dialog. Ich versuche gerade, weil wir über Sci-Fi reden und du mich gefragt hast, ob ich noch eine andere Serie habe.
Ich will ganz kurz, wenn wir
mach das, während ich will nur erklären, warum ich gerade am Handy bin. Deswegen.
Ja, okay. Pass auf, ich will nur noch sagen, ich sag nur zu Raised by Wolves.
Du musst aber auch nicht zurückrudern. Ist schon okay, wenn
Nee, genau. Ich bleib dabei. Ich bestätige das sogar noch. Ich habe das Gefühl, dass Ridley Scott sich wieder mehr fokussieren sollte, weil ich habe vorhin auch mal bei IMDb geschaut, was der Mann alles macht. Und das ist zwar seine erste Serie seit 1969, also er hat bevor er berühmt wurde, hat er bei Serien mitgewirkt, aber selbst Regie geführt hat er halt hier zum ersten Mal wieder bei einer Serie. Aber was er sonst die letzten Jahre gemacht hat, neben den Filmen wie Alien Covenant, waren halt hunderte von Produktionen. Also er sitzt als Producer auf so viel drauf, ähnlich J.J. Abrams, der ist da auch dabei. J.J. Abrams und Ridley Scott sitzen als Producer auf dieser Serie. Und ich hatte das Gefühl, das ist ja cool, dass dieser Mann halt sau viel arbeitet, ne? Das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber er sollte sich vielleicht, gerade was eigene Ideen angeht, wieder mehr fokussieren. Dann wirkt das alles nämlich auch nicht so voll wie die erste Episode, was du ja auch angesprochen hast, dass er so viele Fässer aufmacht. Vielleicht sollte er wieder mehr in 3 Richtungen und nicht in 10 gehen.
Schwierig, wenn du erstmal Produzent bist und damit irgendwie dann eins führt zum anderen. Ich weiß nicht, dann ist bei ihm ja auch eine turbulente Familiengeschichte mit Todesfällen und allem. Ich frage mich immer, wie viel, auch dass sein Bruder gestorben ist, wie viel das alles bei ihm ausgelöst hat, frage ich manchmal. Also, was das mit seinem kreativen Fokus gemacht hat, ob es ihn verschärft hat oder ihn eher ein bisschen einfach ne, irgendwie. Ich weiß ja nicht, was das mit jemandem macht. Also, ich cutte ihm ein bisschen Slack und bin einfach nur froh, weil ich echt ein Fan bin von Ridley Scott, dass er jetzt wieder was macht, was ich mir gerne angucke und was nicht so ein Ding ist wie Alien, wo ich dann den Film gucke und ein paar Sachen gut finde, aber viel einfach nicht gut. Hier habe ich das Gefühl, es ist quasi ein frisches Blatt Papier, man kann noch mal neu anfangen mit ihm und seiner Idee von Sci-Fi.
Aber es ist ja auch
ich mag, dass das so eine Mischung ist aus Technik, aber auch da Schleim und also die Androiden, die haben doch nicht einen Chip oder so im Kopf, sondern die haben so einen blubberigen, fast schon nierenartigen Ball in der Mitte, der auch dann so rausgerissen werden kann von jemandem, der stark ist so. Und das ist irgendwie, warum sollte man die Dinger so bauen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber irgendwie ist es geil, dass das so ist.
Ja, weil es wieder ein geiles Design ist. Aber das meine ich ja mit diesem, es sind viele coole Konzepte. Und wenn ich mir so ein Buch angucke mit Artworks von Raised by Wolves, sieht das alles Hammer aus. Aber dieses Ergebnis ist für mich nicht schlüssig. Aber ich lasse mich da gerne in Staffel 2 dann überzeugen.
Na gut. Gucken wir mal.
Aber es ist ja cool, dass wir mal unterschiedliche Meinungen
auf jeden Fall
haben, weil wir können ja nicht alles nur gleich abfeuern. Mich würde auch mal interessieren, weil ich höre von dort bis dort alles an Argumenten und Meinungen, wie ihr das so fandet, Raised by Wolves. Also ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, weil mich das echt interessiert, ob ich da alleine bin mit meiner Meinung, dass Ridley Scott vielleicht sich mal wieder mehr fokussieren sollte. Oder ob das ja, ob das doch so ist, wie ich das halt sage.
Also
ja,
mich würde das echt interessieren. Wer weiß, welche Sachen dadurch entstehen, dass er eben nur produziert. Ist ja vielleicht quasi der Geburtshelfer für 100 andere geile Sachen,
klar,
von denen wir vielleicht gar nicht so richtig mitkriegen. Jetzt aber von der Zukunft, wenn es okay ist, zur Vergangenheit. Und zwar zu Deutschland 89. Eine Krimiserie mit Deutschland als Thema, habe ich mir sagen lassen. Ich selbst habe sie noch nicht geguckt. Nils hat eine Folge gesehen, der dritten Staffel. Du bist aber jetzt der echte Hardcore-Fan, könnte man fast sagen, oder? Ich der Reihe.
Fast.
Denn das ist ja eine Reihe, die schon vorher begonnen hat.
Genau, kurz zur Erklärung. Das ist eigentlich schon die dritte Staffel von einer Serie. Es gab Deutschland 83, Deutschland 86 und Deutschland 89. Und Deutschland 89 kam jetzt passend ganz gut zur 30-jährigen Wiedervereinigung raus. Deswegen wollte ich das einfach mal mit reinbringen in die Sendung, weil ich finde, dass das immer noch so ein Thema ist. Also für mich, als jemand, der jetzt erst 26 Jahre alt ist und das alles nicht miterlebt hat und so, ist das halt ein Thema, wozu man gar nicht genug erfahren kann und so Wissen sich aneignen kann und Meinungen. Und das Besondere an dieser Serie ist aber, dass das nicht dokumentarisch ist oder so. Es ist absolute Fiktion. Denn es geht um einen Mann, Martin Rauch heißt der, der von unterschiedlichen, also der als Spion für unterschiedliche wie nennt man diese ganzen Dienste? BND?
Geheimdienste,
danke. Für unterschiedliche Geheimdienste angehaucht wird. Und in jeder Staffel ist es halt, buhlt halt ein anderer um ihn. In der ersten Staffel erfährt man erstmal, wie lebt er denn in der DDR? Wie kriegt er den Kalten Krieg mit? Und all sowas. In der zweiten Serie, also in Deutschland 86, ist er plötzlich in Afrika als Doppelagent vom BND. Und 1989 wird er von der CIA angeheuert. Und letztendlich, und das ist auch gar kein Spoiler, das spielt der Nummer 89, geht es dann um den Mauerfall und wer dafür verantwortlich ist. Also eine alternative Art und Weise, wie das überhaupt zustande kam. Ne, das ist vielleicht nicht unbedingt lehrreich, weil es eben, wie gesagt, Fiktion ist, aber man bekommt zumindest.
Ja, aber eine Fiction zu so einem Thema ist mal was anderes.
Voll.
Das haben wir in Deutschland noch nicht gesehen.
Und man bekommt trotzdem, und das meine ich nämlich am Anfang mit diesem, ich kann gar nicht genug von diesem Thema kriegen, man bekommt trotzdem ein gutes Gefühl für die Leute in dieser Zeit, was sie dachten, sowohl auf Ostseite als auch auf Westseite, durch die unterschiedlichen Charaktere. Also diesbezüglich würde ich schon meinen, dass das authentisch rübergebracht ist. Sind jetzt keine Tschernobyl-Dialoge oder so, ne? Also man, das ist immer noch ein bisschen deutsche Serie, was man denen immer so vorwirft. Aber es ist, man ist nah dran an den Charakteren und man kann das alles gut nachvollziehen. Und es ist halt letztendlich auch ein guter Thriller. Viele sagen, das deutsche James Bond, so viel darf man jetzt nicht erwarten, sage ich ganz ehrlich. Aber es ist absolut packend, man bekommt ein gutes Gefühl für diese Zeit. Und das hat sich für so einen total interessanten Vibe ergeben, den ich total mochte. Weil du hast ja gerade schon gesagt, das kennt man so in der Form nicht, dass man was nimmt, was echt ist, der Mauerfall und diese ganze Zeit, und daraus aber so eine fiktive Geschichte sich spinnt.
Passt aber in die Zeit. So dieses sich irgendwas an irgendwas aus der Realität borgen und dann eine Geschichte drum stricken, die nicht stimmt, aber die Realitäten, die realen Versatzstücke sozusagen als Beweis dafür herzunehmen.
Aber keine Sorge, das ist keine
Verschwörungstheorie.
Es ist keine Verschwörungstheorie.
Nee, ich weiß, ich habe ja die erste Folge gesehen, ich weiß alles. aber ich meine, so dieses Grundprinzip passt deswegen ja durchaus in die Zeit. Also ich, als jemand, der den Mauerfall miterlebt hat, ich war 9 und ich weiß es noch genau, ich habe das natürlich den Kontext nicht begriffen. Aber ich weiß, dass ich da vorm Fernseher saß mit meinen Eltern. Und
hat es durch die Aufregung der Eltern?
Durch die Stimmung, die meine Eltern hatten, ist mir bewusst geworden, welch monumentaler Moment das ist. Natürlich konnte ich das, wie gesagt, den Kontext natürlich nicht einordnen mit 9 Jahren. Aber diese Bilder, die haben sich halt bei mir eingebrannt. Und die sind ja recht kitschig, diese Bilder von diesen Menschen, schlecht angezogen, auf der Mauer sitzend, wie sie dann Bröckchen da rauskloppen. Ich finde nicht,
dass du so über David Hasselhoff reden
musst. Ja, und ich finde, und in der ersten Folge geht's ja genau darum, also dass dann halt diese ganz berühmte Pressekonferenz, die so amateurhaft wirkt, so überhaupt nicht staatsmännisch wirkt, nee. Wo er dann, ach, ich glaube, so
nach meiner Kenntnis
ab sofort. So.
Das ist so geil.
Ja, es ist einfach.
Es zeigt auch alles, was irgendwie falsch ist.
Und anhand dieser Szene merkt man auch drumherum, wie diese Menschen damit umgehen und wie wirr diese Situation war.
Ja, es war Chaos, so geil daran. Und aber du siehst halt, dass es halt Kräfte gibt, die dann versuchen, natürlich den Status quo aufrechtzuerhalten, indem sie zu verhindern versuchen, dass diese Meldung irgendwie zustande kommt, beziehungsweise dann überhaupt auch erst verlesen wird. Aber zumindest in dieser ersten Folge kamen bei mir wirklich auch dann diese Gefühle noch mal hoch. Dann man darf halt nicht vergessen, wie emotional das auch damals war, dass diese Wiedervereinigung passiert ist. Und ich glaube, dass das gerade eventuell auch für jüngere Leute, die das nicht verstehen und die vielleicht auch die Vergangenheit nicht so fühlen. Und damit meine ich nicht nur 89, sondern auch die Zeit, die dem vorausgeht, also der Zweite Weltkrieg. Diese Stunde Null, ja, diese Trennung der Republik, zwei Länder, Familien auseinandergerissen. Wir sehen es heute ja noch in Korea, was das immer noch für Dramen hat, auch in Nord- und Südkorea. Und dann auf einmal aus einer Situation heraus, die so beschleunigt war, dass man damit auch gar nicht großartig planen konnte, sondern das ging auf einmal so schnell. Und das hat ja nicht nur für Deutschland Konsequenzen gehabt, sondern im Prinzip den Kalten Krieg beendet und die Weltordnung, wie sie damals hieß, über den Haufen geschmissen. Also es war ist ein unglaublich emotionaler Brennpunktmoment. Und in dieser ersten Folge das noch mal so zu sehen, mit diesem 30-jährigen Jubiläum im Rücken auch, hat mich das schon gekriegt, muss ich sagen. Ja.
Genau das meine ich. Genau dieses, gerade in meiner Generation, die das alles zwar von Erzählungen irgendwie kennt, aber das immer noch nicht so nachvollziehen kann, ist das halt so cool gemacht einfach, dass ich das alles nachvollziehen kann. Da fällt auch so ein Satz wie, die Leute schreien nach Freiheit, aber was sie bekommen, ist Kapitalismus. Und der drückt auch ganz gut aus, was einige Leute dachten und aber bekommen haben. So, ne? Weil
Mami sagt, wir haben doch Freiheit zu Hause.
Freiheit zu Hause. Katsching. Katsching. Ja. Wie beide Seiten so von der anderen Seite auch dachten, wie viel man, was ja heute tatsächlich leider auch noch in vielen Köpfen irgendwie ist, diese Ossi-Witze und weiß ich was alles. Aber auch diese, selbst wie Ossis über Wessis reden, ich meine, ich komme aus dem Osten, ich kenne das dann halt auch irgendwie so, diese Kontraste, das ist nach 30 Jahren immer noch tatsächlich da. Und hier bekommst du ein bisschen die Erklärung, warum das so ist und wie beide Seiten zu der Zeit gedacht haben. Und du kannst dich so in diese Gedankenwelt ein bisschen hineinversetzen, obwohl das eben, wie gesagt, 30 Jahre her ist. Und das ist wirklich richtig gut gemacht, deswegen hat die mir so gut gefallen und gerade auch Richtung Ende ist das letztendlich auch ein Plädoyer für Freiheit an sich. Denn man sieht natürlich Bilder zum Schluss noch mal zu unserer realistischen Welt. Also Parallelen zu Trump will eine Mauer bauen. Ne? Dann sieht man plötzlich Trump mit seinem Zitat, wir werden auf jeden Fall eine Mauer bauen und blauen Keks. Und das ist in der letzten Folge auch noch mal so schön gemacht, so ein schönes Finale, dass man einfach das wertschätzen kann, wie es heute ist. Dass es eben nicht mehr so ist wie damals.
Ja, stimmt. Du hast alles schon dazu gesagt eigentlich. Ich werde es mir angucken. Also ich finde es toll, dass mit so einem professionellen Thriller-Design mal so ein Thema angegangen wird. Und ich bin gespannt, wie die anderen Folgen davor, also die Staffeln davor irgendwie funktionieren. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, die heißen also Deutschland
83,
83, 86, 89, sind aber jeweils einzelne Staffeln. Es ist nicht Walking Dead, wo es verschiedene Universen sind, die 3, 4, 5 Staffeln haben, sondern es ist wirklich eine Staffel, ein Name.
Genau, die Charaktere. Okay. Die wir hier auch sehen, der Martin Rauch, also der Agent, den ich gerade mit James Bond verglichen habe, für Billige, sag ich mal, oder für Arme, der kommt in allen drei Serien vor und hat natürlich so eine weiterlaufende Arc, so ein Story-Arc, der weiterläuft. Ja. Aber Nils, du hast es ja auch in der Vorbesprechung vorhin erwähnt, du hast nur die erste Folge von Deutschland 89 gesehen und hast es trotzdem verstanden, weil die funktioniert auch für sich.
Ja.
So, und das ist halt das Schöne daran.
Ja, ist ja auch heutzutage, muss es eigentlich auch so sein, du musst heutzutage fast schon auch bei Staffeln irgendwo mittendrin, also Staffel 3, Folge 1 oder so einsteigen können und es trotzdem verstehen, weil viele Leute eben nicht es so machen, so professionell wie wir, dass man bei 1 anfängt. Viele schalten ein und bleiben dann irgendwie dabei oder so scheinbar. Oder ich weiß auch nicht, aber es gibt schon Gründe, warum das alles sich so entwickelt hat, dass die ganze Geschichte mittlerweile in der ersten Folge dann nochmal alles irgendwie aufgebracht wird, was man wissen muss. Ja,
voll.
Naja, ich werde es gucken. Ich bin gespannt. Wir haben aber heute viele Themen, deswegen gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Was ist denn das Nächste, was wir uns auf auf den Stream legen können.
Also ich würde gerne was zu Doom Patrol hören.
Ja, weil aber ich habe ich das Gefühl, da werde ich dann mache ich gerne,
weil ich habe dazu nichts gesehen,
würde ich die ganze Zeit reden. Ich habe Doom Patrol schon ein, zweimal hier vorgestellt. Ich habe das auch immer mit einer gewissen mit einem Schmunzeln gemacht, weil es ist in gewisser Hinsicht Guilty Pleasure. Es hat mir damals sehr gefallen, weil ich Brendan Fraser Fanboy bin und Brendan Fraser hier den ich habe leider die ganzen Namen, den Tin Man halt spielt. Ich habe leider ganz vergessen, wie die alle heißen. Ist aber auch nicht wichtig, weil das ist eh alles so wie in Umbrella Academy und dies und das. Es ist alles so ein bisschen derselbe Driss. Es ist diese Bande aus Misfits. Ah, Negative Man, genau. Da seht ihr die Namen. Rita. Also da sieht man auch ein bisschen, was die können. Es wirkt blöd, wenn man es so sieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man so, sie ist die Crazy und er ist der Roboter.
Das ist so Suicide Squad-Style irgendwie.
Ja, das, und auch wie er aussieht, ne? Also, wie Vic aussieht, Cyborg, Alter, das kannst du doch keinem mehr, wie der aussieht, Alter. Aber egal. Das Geile ist, die Serie hat so viel Herz und so viel Liebe und so viel geile Ideen. Da zum Beispiel, da ist er einfach klein. Braucht man gar nicht erklären, warum, und jagt diese fucking Ratte. Und du denkst die ganze Zeit, was will er? Und dann lockt er diese Maus, schleppt die ganze Zeit durch dieses Haus so ein Stück Käse, legt die dann hin, denkst, was will er damit? Dann kommt die Maus und gibt dieser Maus so einen fetten Kinnhaken. Und du denkst, okay, wofür? Einfach, weil er die Maus scheiße findet, weil die ihn schon die ganze Zeit nervt. Also sowas hast du ständig, ne? Du hast ständig so Monster of the Week-Folgen, wo irgendein Antagonist kommt oder irgendwas, wo du sagst, ey, das ist aber eine geile Idee. Und dann ist er aber auch schon wieder weg. Also es gibt hier in der zweiten Staffel.
Das sieht aus wie ein Cosplay, Alter.
Ja, es ist wirklich, ich weiß, wie es aussieht, aber glaubt mir bitte, diese Serie ist besser als ihr Look. Und die ist meiner Ansicht nach besser als Umbrella Academy. Der gehört, finde ich, jetzt nicht so viel dazu. Umbrella Academy ist cool und alles, aber das hier ist, finde ich, eine andere Klasse, weil die einfach mehr Liebe und Humor haben. Also da ist so ein bisschen dieses, das ist nicht nur diese Familie, die sich komplett scheiße findet, wie Umbrella Academy, sondern die sind alle Misfits und wirklich Ausgestoßene und dadurch finden sie aber zusammen und können sich wie eine Familie tatsächlich auch wunderbar nach und nach aufeinander einstellen. Also ich meine, da ist eine Spinne. Ich hasse Spinnen, aber da ist eine der Charaktere ist eine Riesenspinne.
Die du magst.
Nee, ich hasse sie. Und jetzt mal, also sie zeigen, die wissen schon, was sie da haben, weil sie zeigen meistens nicht mehr als die, auch wegen Geld, nicht mehr als die Beine. Aber das ist eine Spinne, die dem Affenmädchen abends so die Decke. Ich meine, das passiert. Das ist eine Situation, die da passiert. So, ja, so ins Bettchen, bringt die Spinne das Affenmädchen ins Bett. Das ist alles so weird, ne? Und das ist aber ganz normal in Doom Patrol. Und ich bin mittlerweile von nichts mehr überrascht. Da waren Folgen, wo ich dachte, wo am Ende was in der Szene kommt, wo ich dachte, warte mal, das ist ja jetzt, das hebelt ja alles aus. Und dann finden sie da irgendwie wieder einen Weg zu ihrem normalen Prozedere. Also sie machen manchmal, droppen sie so Infos, die einen so voll wegblasen. Wie zum Beispiel, es gibt, das ist jetzt kein Spoiler, es ist einer der Charaktere, aber es ist halt einfach mega geil. Also, es gibt einen Charakter, habe ich ja ganz eingangs gesagt, der ist eine Straße. Ich meine, das ist jetzt vergessen. Das ist eine fucking Straße. Das ist eine Riesenstraße. Da leben dann die ganzen Misfits. Da wird das Affenmädchen dann quasi wird da gelagert, weil irgendwie Leute wollen sie haben, wie auch immer. Bisschen so Golden Child mäßig und deswegen ist sie da sicher und dadurch lernt man diese Straße kennen. Danny heißt die.
Kann die auch sprechen oder was? Nee.
Das ist das Geile. Diese Straße hat halt Schilder und dann weißt du so, wenn die da über was nachdenken oder reden, dann kommt ab und zu von Danny mal so, ändert sich so eine Litfaßsäule oder so ein Schild. Kein Witz, es geile ist Idee. So kitschig, wenn du es erzählst, aber es ist so geil. Und dann gibt's einen Moment, wo es Danny nicht so gut geht, weil Danny ist in dem Moment nur noch so ein Backstein. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Und dann fällt dem Affenmädchen der Backstein runter und dann ist Danny halt kaputt. Und dann, ich muss das spoilern, weil es einfach alles so absurd ist. Und dann, ich bin noch lange nicht fertig. Und dann kommen die ganzen Bewohner plötzlich auf dieser Straße, kommen irgendwie zu der Doom Patrol und dann überlegen, was können wir mit Danny machen? Und dann haben sie die Idee, was mochte Danny am liebsten? Das Leben. Das hat ihnen quasi die Energie gegeben. Davon gehen sie aus. Und dann machen sie eine Riesenparty. Und dann hast du ja diese ganzen Leute, das ist einfach eine Spontanparty und dann ist einfach 10 Minuten der Folge ist eine Party und jetzt kommt's. Und dann klingelt's an der Tür und dann sind da Sexgeisterjäger. Und dann denkt die, hier ist ein großes Sex, irgendwas, irgendwann, sie haben da ganz viele Formulierungen, alles total blöd. Sag mal, das sind jetzt wirklich Geisterjäger-Imitationen, die Sexgeister jagen. Okay, ich nehm's mit. Und dann geht die durchs Haus und dann sind da überall poppende Geister. Und denkst du mal, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was geht denn hier ab? Und dann, ich muss das einfach spoilern, weil ich kannst nicht anders. Also nachdem sie dann diese Sexgeister ausgetrieben haben, kommt so ein riesiger Dämon, der Geburt gibt zu einem Endzeitbaby. Und das wird am Ende einfach mit so einem Uppercut wieder zurück, wird dem Teufel zurück in den Uterus geboxt. Und damit ist die Folge zu Ende. So, Gefahr, gebannt. Und du sitzt dann nur schon da und denkst aber, worum ging's eigentlich?
Ach, was die Straße. Ist denn
die Straße, genau. Denn es ist wirklich so. Es ist genau, denkst du mir, was war denn jetzt? Ach, die Straße. Ey, das ist jetzt nur eine Folge und tut mir leid, wenn ich die so ein bisschen gespoilert habe, aber ich habe die gestern gesehen. Ich konnte nicht aufhören zu gucken. Es hat mich immer mehr reingezogen. Geil. Und ich muss dazu eins sagen. Die erste Staffel hat ein furchtbares Ende. Das hat mich so abgetönt, das Ende, als hätten sie bis zur 7., 8. Folge noch Geld gehabt und dann gar nichts mehr.
Ey, aber das wundert mich.
Weil die hatten wirklich so ein furchtbares Finale, habe ich noch nie erlebt in so einer Superhelden-Serie. Ist wirklich.
Ja, 1986 gegen Argentinien, das war schon
schwierig.
Ja. Naja.
Du hast ja jetzt schon mehrmals das mit dem Geld angesprochen, so. Mich wundert das, weil das ist ja eine HBO Max-Serie auch wieder. Und auch Raised by Wolves hat nicht das beste CGI. Wo ich so denke, HBO steht ja eigentlich dafür für qualitativ extrem hochwertige Serien, aber dieses HBO Max-Ding ist wohl was anderes. Sie wollten, das ist ja ein Streamingdienst, der bei uns noch nicht erhältlich ist, deswegen wird sowas halt bei Sky und Co. beworben und verwertet. Aber HBO Max ist ja eigentlich ein neuer Streamingdienst in Amerika von Warner Brothers und eben HBO und alles, was dazugehört. Mich wundert es, dass da anscheinend doch nicht so viel Geld da ist oder was, weil wenn du sagst, das sieht jetzt auch,
na, also ich meine, guck dir die Kostüme an. Ich glaube, sie machen zu viel. Also, das finde ich aber gut. Es gibt ständig neue Charaktere, es gibt ständig irgendwelche anderen Geschichten. Es ist nicht so, als ob du, sie sind immer in diesem einen Gebäude und alles muss in diesem Gebäude spielen oder so, weil sie nur den Drehort haben. So ist es dann nicht, finde ich, sondern sie geben schon viel Geld aus für Kulissen, für Leute, also die Klamotten und alles so. Es ist halt nur, es sieht halt alles ein bisschen schäbig aus. Komisch. Es ist halt alles B-Movie. Ich glaube aber schon, wenn du alles zusammennimmst, dass das gar nicht so günstig ist. Ich glaube nur, du kannst halt nun mal nicht alles toll machen. Mhm. Also, und gerade bei der ersten Staffel, ey, da merkst du es, für die zweite hatten sie, glaube ich, mehr Geld. Also bisher an den Effekten. Ich habe jetzt 6 Folgen gesehen. Aber ja, es, wie gesagt, ich wünschte, man könnte einfach die erste Staffel da 1, 2 Folgen noch mal neu machen, weil die wirklich, da merkst du, da war das Geld und auch vielleicht die Writer hatten irgendwie, weiß ich nicht, was die hatten, irgendeine Krankheit oder so, weil, nee, ist furchtbar schlecht. Und ich habe da aufgehört mit der Serie, wo ich geliebt habe und habe jetzt noch mal dem Ganzen eine Chance gegeben und bin echt positiv überrascht.
Es klingt auch wahnsinnig kreativ, weil ja, das haben wir bei
Doctor Who.
Das haben ein bisschen wie Doctor Who.
Ach cool, das haben wir ja auch bei The Boys schon gesagt.
Ich hatte es, glaube ich, da gesagt, ich persönlich hatte vor The Boys das Gefühl, ich will nicht schon wieder Superhelden kriegen.
Oh, wie geil.
Und dann guckst du dir The Boys an, das bricht einfach so mit allem, was du kennst, zu Superhelden. Und das hier klingt ja auch ein bisschen so. Also man kann aus diesem Thema anscheinend doch noch genug rausholen. Das ist schon echt cool.
Das muss man vielleicht noch sagen. Es sind auf dem Bild, auf dem Papier, sind es Superhelden. Aber die machen eigentlich bis im Finale immer keine Superhelden-Sachen. Die hadern halt so ein bisschen mit sich. Also, er zum Beispiel, ich hab Tin Man, der vergessen der Rolle halt, ne? Der war halt vorher ein Rallye-Fahrer, aber halt ein mega Arschloch. Und er ist halt immer noch ein mega Arschloch, aber halt als Roboter. Und er struggelt so damit, dass er immer allen die Schuld gibt, dass seine Tochter, und er ist ja jetzt ein Roboter und kann ja mit seiner Tochter nicht connecten, aber eigentlich kann er nicht connecten, weil er ein fucking Arschloch ist. Und er will das so nicht wahrhaben. Und das hat so irgendwie, das hat so ein paar Ideen, die ich wirklich selten gesehen habe irgendwie. Und die schaffen es so aus diesem Zwischenmenschlichen, irgendwas rauszuholen, ohne dass es kitschig wirkt oder dramatisch oder jetzt zu plump oder so. Wie gesagt, sie schaffen es eben, so einen Mix aus wirren Gegnern, kreativen Ideen, total visuell, manchmal völlig abgedreht und dann eben auch immer wieder Ideen, wo du denkst, ach nee, jetzt echt, das ist also, darum geht's jetzt. Und dann bleibt man dran, weil du sowas selten gesehen hast. Also für mich ist das so ein, ich weiß, dass der Alvin zum Beispiel findet es überhaupt nicht so gut. Also er hat auch nicht alles gesehen, aber dem hat die erste Staffel überhaupt nicht gefallen. Und da kann ich auch sagen, es ist nicht für jeden. Es ist für mich schon ein Guilty Pleasure, aber eins, was ich sehr nah an meinem Herzen habe, weil das gibt mir eine Wärme. Das ist so warmherzig, wirklich, das ist ein richtig schöner, da ist nicht so viel Zynismus, da kannst du mal lachen, wenn da jemand stirbt, oh, da weiß ich gar nicht, ja, ist jetzt wirklich tot, mal abwarten, so. Du kannst eigentlich, es ist alles möglich, ja, also das finde ich schon echt, gefällt mir, so.
Cool. Und davon brauchen wir ja dieses Jahr, wie gesagt,
genug. Ich finde das toll, wie du darüber redest.
Ja,
wie begeistert du davon bist.
Ein größeres Plädoyer kann es für diese Serie gar nicht geben.
Ja, ich bin da ja immer ein bisschen euphorisiert und ein bisschen hyper. Deswegen nehmt das mit Bedacht. Wer mich kennt, weiß ja so ein bisschen, wie er mich zu nehmen hat. Aber ich find's, wie gesagt, echt sehr schön.
Nils, ja. Hast du noch irgendwas gesehen, was wir noch besprechen können?
Auch mir fiel vorhin noch ein, als weil wir über Sci-Fi gesprochen hatten und über so grundsätzliche Probleme vielleicht des Genres oder jetzt in deinem Fall mit Ridley Scotts persönlichen Herangehensweisen. Da fiel mir noch ein, ich habe noch eine Serie geguckt, Away heißt die, glaube ich. Away auf Netflix. Mit, hier, wie heißt die noch? Million Dollar Baby. Sag schnell.
Ich weiß nicht, wie sie heißt, leider. Aber ich.
Alter Schwede.
Ist aber auch nicht schlimm.
Ja, doch, das ist ja weltbekannt. Warte.
Weltbekannten Schauspielerin ja, aus Million Dollar
Baby. Hillary Swank.
Hillary Swank.
Die kennt man echt. Genau. Away heißt die Serie. Es ist auch Netflix. Ich gucke mir dann irgendwie immer alles an, was Sci-Fi ist oder Raumfahrt oder so. Es gibt da leider sehr viel, finde ich auch, schlechte Sachen, die das Thema, finde ich, nicht gut genug angehen. Ich lese halt auch sehr viel Sci-Fi und meistens halt auch so hart Sci-Fi, wo eben die Technik dahinter und auch das, was realistisch möglich ist, versucht wird zu beschreiben und weniger diese menschlichen Dramen so im Vordergrund stehen. Und bei Away ist das auch so. Es geht darum, dass eine Crew zusammengestellt wird, die irgendwie, jetzt lass mich das noch irgendwie zusammenkriegen, ich glaube, die wollen zum Mars fliegen. Die fliegen erst zum Mond, da ist eine Basis und dann wollen die, glaube ich, vom Mond zum Mars weiterfliegen mit einer zusammengestellten Crew, auch aus verschiedenen Nationen natürlich. Wie sich das gehört. Und dann geht es auch viel so um dieses Zwischenmenschliche, um diese Trennung von der Pilotin Hilary Swank, die ist also die Chefpilotin, von der Trennung von ihr und ihrem Mann und ihrer Familie. Ihr Mann war, glaube ich, auch eigentlich Astronaut und hat dann eine Krankheit gehabt und durfte dann nicht fliegen und so weiter. Naja, und was mich daran an dieser Serie so ein bisschen stört, ist, obwohl ich das Thema sehr mag, es ist ja auch sehr aktuell, Elon Musk will, dass die Menschheit auf den Mars kommt. Das
bleibt auch noch aktuell für eine Weile.
Es ist immer dieses zwischenmenschliche Thema. Und du hast das Gefühl, okay, was mögen Menschen? Das sind Emotions. Man sieht das ja auch schon, guck mal, wie er guckt. Ne?
Ja,
guck mal,
wie er guckt, so. Alles drin, alles
so,
drin.
Sie hält ihre Mutter fest, Mama fliegt nicht weg. Und er so dieser Schmerz, den er hat.
Wie soll ich die Miete bezahlen?
Ja,
ohne das Astronautengehalt.
Ja, es ist so, und die Rakete ist im Hintergrund. Die Rakete ist im Hintergrund. Und ich will eigentlich, dass die Rakete im Vordergrund ist. Weil du, als jemand, der Sci-Fi liebt, ist es immer das.
Das ist wirklich so gut,
ja. Es ist immer das. Immer, du nimmst irgendwas, okay, pass auf, Mittelalter, Jetztzeit, Western, Zukunft, Raumfahrt, und dann nimmst du die Rezeptur der Emotionen und propst sie auf dieses Setting.
Da könnte jetzt auch eine Burg im Hintergrund sein.
Exakt. So. Und sie muss in den Krieg ziehen oder so. Und das nervt mich, weil ich das eigentlich total spannend finde, was wirkliche Astronauten für Probleme haben. Und diese Problematik setzt sich fort. Und zwar bei der Crew-Zusammenstellung. Ich denke mir mal, ey, es gibt keine Position, keine Jobposition auf der Welt, die systematischer abgeklopft wird als der Astronaut. Insbesondere auf emotionale Stabilität, auf Funktionalität, wie funktioniert jemand unter Druck, körperlich natürlich, aber auch psychisch. Wie die getestet werden, wie die ans Limit gehen müssen. Und dann wird ganz fein, wird diese Crew zusammengestellt, dass das auch alles passt. Und jedes Mal, wenn die dann irgendwie was über Raumfahrt machen, ist es am Ende die Crew, die die Probleme bringt, die sich zerstreiten.
Ja.
Und es nervt mich so. Und das ist halt da auch. Ja. Dann hast du jedes
Konflikt,
Crewmitglied,
nicht, wie geht's sonst?
Jedes Crewmitglied hat ihre eigenen Probleme. Dann ist da der Russe, der irgendwie nicht unter der Frau dienen kann, unter der amerikanischen Frau dienen kann oder was?
Ach, vor allem, das sind Astronauten, die stehen da so drüber.
Das meine ich so. Und mich interessiert nicht, dass der russische Kosmonaut.
Nein, sie hat keinen Pim. Ey.
Genau, ja. Ich respektiere nicht ihre Autorität. Sie hat nicht genug Erfahrung und sie ist jung und amerikanisch. Gott. Und ich so.
Oh, und das ist wirklich lame, weil das war noch nie so, glaube ich, in diesem Bereich.
Und dann geht's um Intrigen innerhalb der Crew, in diesem Raumschiff. Dann passiert ein Unglück und dann werden die interviewt. Wie ist das zu diesem Unglück gekommen? Und jeder erzählt eine andere Geschichte, um selbst davon Profit schlagen zu können. Und du merkst, es gibt nur noch Intrigen, wie in einer fucking Soap. So, der ist intrigant und der erzählt die Geschichte. Oh, wird's rauskommen oder wird die Gute am Ende so?
Dann gucke ich lieber weiter Sommerhaus.
Und ja, das ist dein Extrem, so ist es. Und was? Und deswegen, und das ist das, was ich sehr, sehr schade finde an solchen Serien. Traut euch doch mal bitte, wenn ihr eine Sci-Fi-Serie macht, mehr wie zum Beispiel The Expanse zu sein oder so weiter und wirklich dass diese Geschichte der Raumfahrt und die Probleme, die man vielleicht da auch irgendwie sich überlegen kann, traut euch doch mal, die zu thematisieren Und eure Fantasie diesbezüglich zu öffnen und bleibt nicht immer hängen an diesem Zwischenraum.
Das wird echt selten gemacht, ne? Meistens bleibst du bei sowas hängen wie, also dieses Bild erinnert mich auch die ganze Zeit an Interstellar, so wo es ja auch dann immer um die Person geht und um eigentlich gar nicht um diese Weltraummission oder so, sondern
das
halt.
Das hat mich auch abgefuckt.
Ja, ich mag eigentlich Interstellar, das, aber also so wie er guckt, das könnte auch der weinende Matthew McConaughey sein, weißt du, da in der Szene bei Interstellar. Und ich bin da auch komplett bei dir, dass ich eigentlich mehr von dem erfahren will, wie Weltraum. Forschung auch einfach wirklich ist.
Und ich glaube, es ist ein cheap Move einfach. Es ist dieses Emotionale, ist immer so, dieses Zwischenmenschliche, da dann die Leute triggern durch Konflikte, ist immer sehr einfach, weil jeder kennt das und dann nimmst du noch ein bisschen Gesellschaftskritik von heute mit dazu und nimmst diese, wir alle sind irgendwie gegeneinander, alle sind aggro, wir müssen zusammenarbeiten. Das weiß doch jeder. Was aber die Leute nicht wissen, ist, wie Raumfahrt funktioniert und wie sich da Dinge zusammenfügen, welche Fehler passieren können. Da ist viel zu wenig in Serien bisher drüber geschrieben worden. Und dadurch entstehen ja dann gerne Konflikte. Das kann ja sein, dass dann dadurch Konflikte entstehen, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, die der Russe anders fallen muss, als sie jetzt. Ne? Aber eben diese plumpen Mechanismen da so drauf zu klatschen und sich damit rauszureden, ist, ja, das ist die Gesellschaft, das ist auch ein Spiegel der heutigen Gesellschaft. Das ist irgendwie, ich find's cheap writing irgendwie. Das ist nicht so, wie du meintest, du nimmst halt ein Thema, okay, wo soll's spielen? Ja, okay, Sci-Fi oder Zombies oder was auch immer. Und dann nimmst du immer dieselbe Geschichte und packst sie da drauf. So, zwischenmenschliche Konflikte mit Familie und die Frau oder der Mann muss weg. Heute wär's die Frau, früher wär's der Mann gewesen, der geht. Ach, mein Gott, ich kann das nicht mehr sehen. Also, ich habe die erste Folge gesehen und habe schon wieder alles vergessen.
Das sieht auch aus wie Stock-Footage. Also ich stelle mich gerade an diesem Bild. Das ist so wie so im Photoshop zusammengewerkelt von Photoshop, Philipp. Hinten stellen wir mal kurz eine Rakete hin und dann drei Leute, die emotional also gucken.
Mann und Frau sind nicht im selben Raum. Das sieht man. Ja. Das sieht man einfach.
Mhm. Und auch
die teuer, die alle zusammen.
Die stehen auch definitiv nicht auf dieser Wiese.
Nein, auch das Raumschiff ist vermutlich nicht echt.
Oh Mann.
Naja, schade. Wirklich schade. Ich freue mich immer, wenn sowas kommt. Schade, wenn es dann irgendwie doch nur eine Soap wird. Ja. Wir haben aber nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch ein, zwei Themen. Du hast, glaube ich, noch was mitgebracht. Das hast du, ich glaube, es heißt So Much Is True?
Nee, I Know This Much Is True.
Interessanter Titel.
Du hast auch, glaube ich, ein bisschen reingeschaut.
Ja, also Mark Ruffalo in einer Doppelrolle fand ich schon mal sehr interessant.
Und die haben das so krass gedreht, weil der eine Bruder ist halt, also Zwillinge, der eine Bruder ist ein bisschen dicker. Das heißt, die haben das im zeitlichen Abstand gedreht. Und das ist für eine Serie halt auch Wahnsinn, wie die das produktionstechnisch einfach alles
gemacht haben. Aber ist gut, wenn du eh so im Ping-Pong bist, so in diesem Jojo-Effekt drin.
Das ist gut.
Du hast gerade die Marvel-Transformation hinter dir, fängst wieder normal, die Steroide gehen langsam weg und so. Und dann hast du so den Jojo-Effekt, kannst direkt sowas machen.
Du siehst im Hintergrund auch noch Hulk stehen.
Ja,
ganz unscharf, weil der so groß ist.
Also eigentlich wieder drei Rollen. ich sag mal ganz vorsichtig schon im Voraus, da ist viel Lethargie drin, das ist eine absolute Tragödie.
Ja.
Also nachdem wir, du hast ja auch geschrieben, dass das
ist mir zu hart
hier zu hart ist und das habe ich ja vorhin auch gemeint, es ist gerade in diesem Jahr schwer erträglich. Also ich kann auch sowas wie Handmaid's Tale in diesem Jahr nicht schauen. Da habe ich sowas lieber wie Ted Lasso eben, ne? Aber es geht letztendlich um eine Geschichte, die ursprünglich mal aus einem Roman kam, 1998. Es wirkt wie ein sechsstündiger Autorenfilm. Und Mark Ruffalo, habe ich ja schon gesagt, spielt eine Doppelrolle. Der eine Bruder steht eigentlich ganz gut im Leben, wird allerdings immer von den Problemen seiner Mitmenschen, unter anderem von denen des Bruders, heimgeholt und mit Problemen halt konfrontiert. Und der Thomas, das passiert schon in der ersten Folge, das kann ich sagen, also der eine Bruder von denen, der hat halt psychische Probleme. Der schneidet sich plötzlich. Und das passiert in der ersten Folge tatsächlich schon. Hand hackt er sich ab in so einer Bücherei, also in einer öffentlichen Bücherei, wo auch, ich glaube, Kinder dann in dem Raum sind und sowas alles. Es ist eine wirklich richtig schlimme Szene. Und letztendlich stellt sich heraus, dass er eine paranoide Schizophrenie hat. Und dann kommt er ins Krankenhaus und dann geht's halt um die Frage, das ist auch alles in der ersten Folge, wie gesagt, nicht zu viel Spoiler, da geht's um die Frage, sollen sie ihm die Hand wieder annehmen oder nicht? Und er besteht darauf, weil er glaubt, das ist, also es hat irgendwie was Religiöses damit zu tun. Er glaubt, dass es besser ist, wenn die Hand halt abbleibt. Und dadurch, dass er ja psychische Probleme hat, ist es die Aufgabe des Bruders, die Entscheidung zu fällen. Also die Ärzte fragen halt dem Bruder, dem, der keine psychischen Probleme hat, ob sie jetzt die Hand wieder annehmen sollen oder nicht. Und da ist schon der erste krasse Konflikt für
ihn. Ja auch. Die Szene, wo er einfach aus dem Auto raus über die Straße rennt, merkst du halt, du kannst mit dem kein normales Gespräch führen, weil der zu einfach völlig überzogenen Reaktionen neigt.
Und diese Serie ist einfach voller Schicksalsschläge. Und das Harte an dieser Serie ist, dass du diesem also dass letztendlich natürlich beiden Brüdern nichts Schlimmes willst, aber vor allem dem Dominik, also den wir hier links sehen, der keine psychischen Probleme hat, wünschst du, dass alles irgendwie gut wird. Aber er hat halt ständig Scheiße am Fuß. Es ist wirklich. Er hat, also die Kindheit von denen sah so aus, dass da ein brutaler Ziehvater war, also ein Stiefvater, der die halt Scheiße aufgezogen hat, während die Mutter total liebevoll war, aber sich nicht dagegen wehren konnte, wie es natürlich so oft ist und wie man es aus vielen Serien und Filmen und echten Geschichten nun mal auch kennt. Und die Mutter ist absolut hilflos. Leider stirbt sie irgendwann an Krebs. Das heißt, das kommt noch mal dazu. Dann haben die quasi gar keinen familiären Bezug mehr, die beiden. Das heißt, dieser Dominik steht komplett für sich und komplett alleine und ist mit diesem Problem komplett alleine konfrontiert. Es zerreißt einen wirklich. Dann ist das größte Problem, dass sie den psychisch erkrankten Bruder in so eine Anstalt stecken. Und diese Anstalt ist wirklich die grausamste, wo er dann auch noch auf dem Hof gehänselt wird und der normale Bruder muss dann halt da so rausschauen und sieht nur, wie er scheiße behandelt wird. Es zerfrisst dich die ganze Zeit. Und währenddessen hat der Dominik, also der psychisch normale Bruder, auch noch ständig das Problem, dass er gegen Wände rennt, weil das natürlich immer ein heftiger Bürokratenkram ist, ne? Wenn es um psychisch erkrankte Patienten geht, dann werden die nicht sofort immer richtig eingestuft, sondern werden in irgendeine Anstalt gepackt, gerade in Amerika. Das kommt auch zum Vorschein, also es ist so eine Sozialstudie irgendwo auch. Und mit sehr viel Gesellschaftskritik, dass das auch fucking ungerecht ist. Er ist ständig mit Ungerechtigkeit konfrontiert. Und das macht dich einfach so fertig, weil er ständig gegen die Behörden kämpft, gegen Bürokratie kämpft und gegen alles andere, was ihm so Ungerechtigkeiten aufzwirbelt. Und es ist wirklich herzzerreißend, wie sein Leben immer mehr in die Brüche geht. Und das ist in 6 Stunden so hart erzählt, dass das, wie gesagt, mit Vorsicht.
Du hast doch alles gesehen und es ist fertig erzählt, eine Miniserie.
Haben Sie eine zweite Staffel angekündigt? Weiß ich gar nicht gerade. Warte mal,
hab's also, aber es geht auch wirklich also es ist nur darum. Also es ist so Drama, Ereignis nach Drama, oder? Also es hat keinen anderen roten Faden oder so.
Nee, es ist wirklich eine Tragödie, die er wirkt.
Das zieht mich zu runter.
Die er wirkt wie ein 6-stündiger Autorenfilm. Der Regisseur hat hier Place Beyond the Pines gemacht und Blue Valentine und all diese härteren Stoffe.
Ich will sich jetzt schon nicht gucken.
Also ich verstehe das total.
Ich will das auch feiern.
Ich bin jetzt schon raus.
Guck das vielleicht nächstes Jahr, wenn die Welt wenigstens wieder stabil ist oder so.
Aber das ist auch so ein Lottogewinn. Dann gucke ich das, um mich runterzuholen.
Also ich verstehe ja die Kunst dahinter. Ich verstehe auch, dass das vielleicht ein Thema ist, was auch in der Realität vorkommt, sodass das auch vielleicht einen aufklärerischen Aspekt oder so hat, Aber das ist ja immer noch Entertainment. Und mich, also ich verstehe nicht, wie man sich das anguckt. Es wird mich einfach nur runterziehen. Es macht ja nur schlechte Gefühle. Deswegen kann ich mir das nicht angucken. Das zieht mich nur runter.
Ja, deswegen habe ich auch direkt danach den Ted Lasso geschaut.
Spoil mich mal bitte, ob er die Hand wieder anbringen lässt. Spoil mich mal. Also,
in der ersten Folge ist das ja.
Das ist in der ersten Folge,
Lässt er nicht?
Nee. Das ist Ende.
Er lässt seinen Bruder die Wahl. Es gibt ja.
Der Bruder schreit halt die ganze Zeit: Nein, sie darf nicht rein, sie darf nicht rein.
Ja, aber was passiert denn, wenn der das nächste Mal sagt, die andere Hand? Oh, jetzt ist der Geist in die andere Hand gefahren.
Ja, spätestens, da würde ich aber auch eingreifen.
Oder in die Nase. Oder so. Ich meine, weißt du, was ich meine?
Ja, aber du weißt, dass es gibt ja Menschen, die Extremitäten von sich nicht als Teil ihres Körpers akzeptieren, die weghaben wollen. Also, das ist wirklich eine psychische Krankheit, die unfassbar schlimm ist, glaube ich. Weil ich meine, die fucking Hand ist dran. Stell dir mal vor, du willst sie weghaben und dann ist sie weg. Und dann bist du happy, weil sie weg ist. So, das ist alles so schwer zu verstehen für jemanden, der keine Krankheit hat in der Sicht. Aber das gibt es.
Also ich bin, glaube ich, auch vor allem dran geblieben, muss ich ganz ehrlich. Ich habe halt einen älteren Bruder, der zwar keine psychischen Probleme und wir haben ein sehr gutes Verhältnis und sowas, aber gerade wenn man Geschwister prinzipiell hat und diese Liebe zwischen Geschwistern kennt, also ich meine, das ist ja noch mal bei Zwillingen viel krasser, ne? Ich habe keinen Zwillingsbruder oder so, aber das ist ja diese Zwillingsbindung, stelle ich mir noch mal irgendwie auf einer ganz anderen Ebene
vor. Da gibt es auch Abstufung so. Also es gibt, ich habe meinen Zwillingsbruder seit 35 Jahren nicht mehr gesehen.
Der ist auch Schauspieler geworden.
Bei Bonjour. Nee, der ist Schauspieler geworden. Der ist tatsächlich.
Nils hat den assimiliert, ganz früh schon.
Nee, der ist. Der hat mitgespielt, zum Beispiel bei Titanic.
So, okay.
Wie lange wollen wir den Gag noch aufrechterhalten?
Der deutsche Leonardo. Ja. Nee, der Kate Winslet.
Kate Winslet. Nee, aber ich meine, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt tatsächlich auch, es gibt natürlich Zwillinge, die sind wirklich wie eine Person. Dann gibt es Zwillinge, die können sich auf den Tod nicht ab. Gibt's ja auch, ne?
Ja, natürlich, aber diese Bindung ist ja trotzdem da, egal ob in das eine Extreme können sich nicht ab oder in das andere Extreme lieben sie über alles.
Ja, und hier man will natürlich nicht, dass, dass der andere leidet oder
ja,
so. Und ich meine, da gibt's kein Happy End. Das sieht man doch schon.
Ja.
Es ist ja nicht so, als ob der eine Sache hat, die geheilt werden kann, sondern es ist einfach nur, es zeigt einfach nur, was Angehörige in dem Fall auch durchmachen müssen. Und das ist wichtig, aber es ist halt nicht für jeden.
Ey. Es ist fucking hart, aber ich schätze das sehr dafür, dass das so authentisch vermittelt ist, um mal mit sowas zu tun zu haben, womit ich eher weniger zu tun habe.
Wir haben leider
voll vielen Downer am Ende.
Ja, danke.
Mit uns habt ihr jetzt auch nichts mehr zu tun. Wir werden wiederkommen in 1-2 Wochen, wenn der Daniel dann auch wieder da ist, der alte Schröckert, dann übernimmt er hier wieder das Medienzepter. Und dann werden wir, glaube ich, behaupte ich einfach mal so, über Westworld 3 reden, weil das einfach der Plan war. Du bist dann auch dabei. Vielleicht kannst du ja noch schnell 3 Staffeln nachholen. Oder wie viel? Wo bist du bei Westworld?
Die erste habe ich komplett geguckt und in der zweiten habe ich irgendwann
Die zweite durch. Mhm. Die dritte wird dann wieder interessant, weil die dritte geht ja so ein bisschen in das
Raus-Touristische.
Genau, ich wollte es jetzt nicht, aber genau, geht raus. Ne, warum auch nicht erzählen? Also, das und Lower Decks sind auf jeden Fall Themen, die ich in 2 Wochen dann nochmal auf den Tisch legen werde. Jetzt erstmal danke an alle fürs Kommen und euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Viel Spaß mit Rocket Beans. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.